So, bevor wir hier ganz offiziell in die neue Episode reinstarten, der kurze Reminder, wir sind im Juni auf Tour, auch in deiner Stadt eventuell. 14. bis 22. Juni sind wir unterwegs und wir sind in München, Stuttgart, Frankfurt, Neu-Isenburg, Köln, Essen, Hamburg und Berlin.
Yes, und alle, also Tickets findet ihr auf Eventim und alle Infos dazu. Und wenn ihr die Links direkt finden wollt, dann dieses Mal bei uns hier in den Shownotes.
Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick, der 29. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der Mann, der sagt, silbernes Lorbeerblatt für Bratze und Olli, Niklas Levinson.
Wieso holst du mich jetzt da wieder mit rein?
Warum?
Ich hab das schon off-camera oder off-Mikrofon besser nicht verstanden.
Silbernes Lorbeerblatt ist doch jetzt einfach nur. Das ist doch der höchste Verdienst, den Sportler bekommen können in Deutschland.
Aber ist das so?
Ja, also ich...
Wieso gibt's kein Goldenes?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht, wahrscheinlich gibt's ein Goldenes, aber ich weiß, dass die Weltmeister und sowas... Oder Vize-Weltmeister oder Sommermärchenboys oder wie auch immer die hießen, alle immer nur silbernes Lorbeerblatt bekommen haben.
Okay, wusste ich nicht, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob die beiden Herren, die du da genannt hast, sich dafür qualifizieren würden. Also
der Verdienst um. Naja, eigentlich schon. Weil das ist ja das große Missverständnis. Natürlich ist das für den FC Bayern scheiße, aber für Deutschland ist es doch das Beste, was passieren konnte.
Das schon. Ja.
Das ist ja ein Verdienst, das ist ja ein Orden, der deine Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland auszeichnet, nicht um den FC Bayern München. Das heißt ja nicht silberner Uli Hoeneß.
Bayern geopfert für Deutschland. Das ist
das ist doch was Gutes.
Etwas, worauf ich auf politischer Ebene schon lange warte, von daher.
Was geht ab? Wie war dein Wochenende? Wie hast du das erste richtige Frühlingswochenende genossen?
Ja, super clever. Samstag war ja hier 20 Grad, Sonnenschein, na, die ganze Stadt war draußen.
Ja.
Und dann war ich um 13 Uhr im Kino.
Das ist ein Ansatz.
Ja, aber ich war, also war dann trotzdem cool, weil der Film war cool. Ich war auch auf Einladung eines Zuhörer/Zuschauers da und bin auf einige Erkenntnisse gestoßen. Die prägendste von allem war, dass der Bahnhof Zoologischer Garten der Bahnhof Zoo ist.
Achso, das hast du jetzt erst kapiert?
Das habe ich original, als ich da war und dann fairerweise auch ihn gesehen habe, habe ich kapiert, ach, das ist der Bahnhof Zoo. Und habe festgestellt, dass ich in meinen jetzt über 5 Jahren, die ich in Berlin wohne, nicht ein einziges Mal am Bahnhof Zoo gewesen bin.
Ja, aber er liegt ja auch nicht in deinem direkten Aktionsradius.
Nee.
Weißt du? Ja, und was? Wie hat's dir gefallen am Bahnhof Zoo?
Nicht so gut.
Nee, ne? Ist nicht so richtig schön.
Nee, also ist nicht so schön, muss man ganz klar sagen. Aber der Film war gut, und es waren, glaube ich, die besten Kinositze meines Lebens. Das waren so krasse Ledersessel, mega breit, die du
die Beine hoch oder so?
Genau, du hast so Fußlehne, die du so ausfahren konntest. Das heißt, du konntest den Stuhl zurückfahren und während du ihn zurückgefahren hast, ist vorne so eine Fußlehne ausgeklappt.
Junge, das war echt
ultra luxuriös.
Ja.
Aber ansonsten war es ein schönes Wochenende. Es sind halt dieselben Sachen, die man immer feststellt. Ne? Ganz Berlin kommt aus den Löchern gekrochen und man ist schlagartig deutlich besser gelaunt.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Die Eissaison wurde eröffnet.
Ja, das ist klar.
Ich bin reingestartet mit...
Warst du hier wieder bei dem Oompa Loompa oder wie das heißt in Berlin, wo die Leute immer 4 Stunden Schlange stehen davor?
Hoki Poki.
Ja, ich hab mit Absicht den Namen nicht gesagt.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, ja, clever.
Ja.
Ja. Ich war tatsächlich im Prenzlauer Berg und wir wollten Eis holen und waren am Hoki Poki und haben festgestellt, das hier ist eine Schlange. Ich würde mich für einen Club nicht so lange anstellen, ich würde mich für eine Achterbahn nicht so lange anstellen,
und
dann stelle ich mich auch nicht für Eis
lange
an. Da waren wir woanders, aber ich bin reingestartet, ganz klassisch, mit 2 Kugeln in der Waffel, Schokominze und Himbeere.
Ja, ich meine... Muss man mögen, dass die Minzeis-Diskussion, da kommen wir nicht zusammen. Aber es war Schokominze oder Schoko, Minze, Himbeere.
Also was Schokominze heißt, das ist
also... Okay, da war ein Bindestrich dazwischen, also es war Schokominze war die war
genau,
die
es war so dieses grüne Eis mit Schokostücken drin.
Hätte ein Schokoeis, ein Minzeis und ein Himbeereis
gegeben. Es gab ein Minzeis mit Schokostücken drin und obendrauf eine Kugel Himbeere.
Ja.
Ja, also man muss ja sagen, Minzeis ist so ein bisschen das Eispendant zu Koriander, ne? Ich glaube, das ist so...
Kann sein,
man
mag
für
manche Leute schmeckt es nach Seife und für andere Leute schmeckt es wie ein Eis. Kann sein. Ich habe währenddessen mal kurz in die Recherche reingeschaut. Miroslav Klose hat 4 silberne Lorbeerblätter. Da kann sich sein Haus damit decken, wenn er will. Und David Stoll, dem Kugelstoß-Weltmeister von 2011 und olympischen Silbermedaillengewinner von 2012, wurde die Auszeichnung verweigert, da er im Frühjahr 2011 mit einem Luftgewehr auf einen Hund geschossen hatte. Ja, zu Recht verweigert worden an der Stelle.
Scheiß Cancel Culture.
Ich war am Freitag mit ein paar Freunden auf jeden Fall länger unterwegs und es wurde zu einem... Es war eine einzige Fresstour, ehrlicherweise. Wir haben gegessen kolumbianisch.
Ja.
Haben uns um 16 Uhr getroffen. Dann haben wir so um 19 Uhr Sucuk-Döner gegessen.
Ja.
Und dann waren wir Tapas essen und haben da auf jeden Fall für zu dritt, ich sag mal, für mehr als drei Leute gegessen.
Du hast das, Bang Bang gemacht.
Aber eigentlich Bang Bang Bang. Also es war wirklich, es
ich war, weiß nicht, ob zwischen Mahlzeit 1 und 2 zu viel Zeit lag, Zeit, um es noch als Bang Bang qualifizieren zu lassen. Aber alleine das am Abend, Sucuk-Döner plus Tapas, das klingt nach einem Bang Bang.
Das war auf jeden Fall eine wilde Sache. Und für alle, die sich nicht vegetarisch ernähren oder vegan, der Sucuk-Döner, den es in Berlin gibt, ich glaube auch in Frankfurt gibt es einen, unbezahlte Werbung, ist einfach brutal lecker. Was soll man sagen? Was soll man sagen? So.
Was auch Bang Bang war, war dieser Spieltag.
Genau. Wobei, vielleicht nicht der Freitagabend, der war nur die Vorspeise für den Bang Bang am Samstagnachmittag. Denn es geht los mit dem FCA gegen den VfB Stuttgart. Und da geht der FCA früh in Führung durch Bellio. Mhm. Der nickt die Hereingabe von, ich glaube, Engels ein. Nee, Meier wird von Engels bedient.
Meier nickt bedient,
so ist es. Und die Fuggerstädter mit dem 11. Tor in der ersten Viertelstunde, das ist, nur die Bayern haben mehr, die haben 13.
Das ist genauso stark, wie es schwach ist, dass Augsburg, glaube ich, schon in der Saison über 20 Punkte verspielt hat nach Führung.
Das kommt ja dann, das geht dann damit quasi ein bisschen einher, aber sie sind wirklich unglaublich gut darin, reinzustarten und auch in diesem Spiel. Was dann passiert ist, Augsburg liegt vorne, sagt, jo, dann macht ihr jetzt erstmal und der VfB ist dann eindeutig überlegen, aber kriegt halt auch lange Zeit nichts richtig Zwingendes auf die Reihe.
Es gab so ein paar Momente in der ersten Halbzeit, die sich vielversprechend angelassen haben. Gab mal eine Szene, wo, glaube ich, in meinen Augen zumindest Chris Führig querlegen müsste, aber selbst auf den Abschluss geht. So ein paar Momente, wo die letzte Entscheidung nicht ganz passt, die gab es in der ersten Hälfte. Aber für mich war in der ersten Halbzeit ganz klar, also zumindest was das körperliche Spiel angeht, was die Zweikampfhärte angeht, hat Augsburg in der ersten Halbzeit den VfB ziemlich aufgefressen. Also alleine schon, wenn man sich den Anstoß zum Spiel anschaut und den Anstoß nach dem 1:0. Bei beiden Szenen, ich glaube, einmal ist es Bellio auf jeden Fall, einmal ist es, glaube ich, jemand anderes. Ich weiß nicht, hat Demirovic gespielt? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
Also von Anfang an hat Bellio Demirovic gespielt, richtig?
Genau, da war es einmal Demirovic, einmal Bellio, die sofort nach dem Anstoß, nach dem jeweils Anstoß zum Spiel, Anstoß 1:0, durchlaufen, auf den Stuttgarter draufgehen und den halt faulen, aber halt mit einer Härte, die direkt so ein Signal setzt von, wir sind da, wir sind dran. Also wirklich direkt mit dem Anstoß weg hat Augsburg da sofort zugelangt. Und das hat sich durch die erste Halbzeit durchgezogen, dass der FCA da wirklich hart gegen den Ball gespielt hat und das auch erfolgreich. Sie haben immer wieder Endo Karasor zugestellt, entweder über Passwege mit den beiden Stürmern oder mit den beiden zentralen Mittelfeldspielern im Rücken. Und das hat in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Und das ist ja auch ganz klar das, was die Augsburger machen wollen. Sie wollen Frühzeichen setzen, sie wollen am liebsten früh treffen, am besten zweimal, das ist hier nicht vergönnt gewesen, und dann eben wirklich mit Härte agieren und als Team gegen den Ball arbeiten. Und das haben sie auch in diesem Spiel sehr, sehr gut gemacht. Denn wie gesagt, lange Zeit kommt der VfB nicht wirklich zwingend. Dabei sind alle Statistiken, die man so ablesen kann, schon längst tief zugunsten des VfB Stuttgart gekippt. Sie beenden das Spiel mit über 60% Ballbesitz. Mit, also quasi all die Statistiken, wo Augsburg sagt, die könnt ihr gerne haben.
Ja, genau.
Macht ruhig, die kriegt ihr. Und trotzdem belohnt sich der VfB auch hinten raus noch mit dem 1:1.
Das tun sie, weil sie in der zweiten Halbzeit auch deutlich griffiger ins Spiel kommen. Sie wechseln ja auch dann. Da kommen Koulibaly und Silas kommen rein für Millot und für Führig. Und das ist vor allem gegen den Ball extrem viel wert, weil in der ersten Halbzeit haben die beiden, also generell die drei Anlaufspieler vom VfB, Führig, Millot und Guirassy, das hat schlichtweg überhaupt nicht funktioniert. In der 20. Minute gibt's noch eine gute Chance für Augsburg, wo Engels diesen diagonalen Ball in die Schnittstelle spielt, wo Bellio einläuft und gefoult wird kurz vorm Strafraum von Ito. Und da, wenn man sich die Szene nochmal komplett anschaut, bei zwei von den FCA-Pässen im Aufbau steht Chris Führig im Moment des Passspiels mit dem Rücken zum Passspielenden, also überhaupt nicht mit Blickkontakt. Guirassy ist ständig mit der Hand in Richtung Führig am Fummeln, um ihm irgendwie zeigen, wo er eigentlich hinlaufen soll. Und sie kriegen gar keinen Druck drauf, sie kriegen keinen Druck auf Engels, weil die Fünferkette auch nicht vernünftig durchschiebt. Und das Spiel gegen den Ball vom VfB war in der ersten Halbzeit einfach sehr, sehr schwach. Und das hing für mich vor allem auch mit eben unter anderem Führig und Mio zusammen, die auch beim Gegentor, beim 1:0 nicht gut aussahen, weil dahinter läuft ja Arne Meier Bonasosa, der im Zweikampf, glaube ich, mit Pedersen ist und auch rein muss. Und für mich ist es da auch Führig, der rausschieben muss und den Lauf von Meier aufnehmen muss. Und das klappt in der zweiten Hälfte deutlich besser. Man sieht es auch unter anderem an der Passquote von Augsburg. Die haben in der ersten Halbzeit eine Passquote von 80% gespielt, in der zweiten von 61%. Ja. Also hat der VfB es deutlich besser geschafft, auch gegen den Ball die Augsburger unter Druck setzen zu können.
Und sie sind auch in Halbzeit 2 ganz anders in den Zweikämpfen dass die Statistiken da überall besser beim VfB Stuttgart. Du sagst es gerade, gegen den Ball wird es in Halbzeit 2 deutlich besser. Und eben auch mit dem Ball. Es ist am Ende dann der Mann, der immer die wichtigen Tore machen muss. Legendo, der in Minute 73 den verdienten Ausgleich, ich glaube, das kann man dann schon sagen, für den VfB Stuttgart erzielt. Das Ganze natürlich nach Flanke war es, ne? Ja, genau, das war die Flanke, wo er dann so richtig abstrus
den Ball zwischen den Beinen kurz einfängt.
Ja, genau, dann der Keeper schon am Ball ist und dann wieder bei Endo, der ihn dann irgendwie rüberstolpert. Nicht schön, aber selten und natürlich trotzdem wichtige Punkt oder ein wichtiger Punkt für den VfB.
Das war ein gewürgtes Tor, würde ich sagen, aber ja. In Summe finde ich auch, dass dieses Unentschieden als Endergebnis...
Eigentlich ein Sinnbild für das Spiel des VfB auch ein bisschen, das Tor.
Ja.
Weil aufwendig und wirklich nicht aufgegeben und unbedingt gewollt, aber gut und schön war wenig daran.
Nee, da war nicht viel zu holen an dem Abend. Und es ist so ein bisschen das alte Muster, das sich bei Stuttgart durchzieht, vor allem wenn man die erste Halbzeit betrachtet, dass auf einen Punktgewinn gegen eine deutlich überlegene oder gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft oder ein gutes Spiel gegen eine starke Mannschaft, wie bei Dortmund war es ein Punktgewinn, aber ja. Sie haben ja auch unter Labbadia gegen die Bayern ein achtbares Spiel gemacht, wo sie, glaube ich, knapp 2-1 verloren haben. Und um dann in der Woche darauf gegen einen vermeintlich Gegner, den man schlagen könnte, zumindest temporär, wie es hier in der ersten Halbzeit war, sehr zu enttäuschen. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Oh. Und das ist, glaube ich, auch so eine Kehrseite dieser VfB-Mannschaft, die vielleicht auch Sebastian Hoeneß jetzt langsam kennenlernt.
Das ist durchaus möglich. Insgesamt ja ein Problem, das schon vor Sebastian Hoeneß bestand, bei allen der 44 Stuttgart-Trainer in dieser Saison, ist natürlich, dass keiner es geschafft hat, dass irgendeiner der Spieler, und da würde ich Wataru Endo vielleicht mal ausnehmen, eine gewisse Konstanz, und vielleicht auch Guirassy, Konstanz an den Tag legt. Die allermeisten Spieler in diesem Kader können halt können zwei Wochenenden überragend sein und am nächsten komplett abtauchen. Und du kannst dich relativ wenig darauf verlassen. In den letzten Wochen war ja nun mal zum Beispiel Enzo Milio. Der ist halt super jung, ne?
Ja.
Auch darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich dachte, du willst das sagen, als du gesagt hast, das liegt vielleicht auch jetzt an diesem VfB-Kader. Dann hast du gesagt, der Hoeneß kennenlernt. Und ich denke halt, der halt immer noch ein sehr junger Kader ist, ja?
Ja.
Daran erinnert ja nichts, dass du im Winter ein paar gestandene Abstiegskampfveteranen geholt hast. Erinnert nichts daran, dass im Kern diese Mannschaft jung ist. Auch hier spielt wieder eine relativ junge Truppe. Und das merkt man dann auch von Spiel zu Spiel, finde ich.
Aber ich fand es zumindest gut und richtig, dass Hoeneß dann früh reagiert hat. Direkt zur Pause zweimal gewechselt hat, weil er gemerkt hat, okay, mit den beiden da vorne, mit Führich und Mio, kommen wir nicht in die Zweikämpfe rein. Ja. Wir kriegen Augsburg nicht vernünftig unter Druck gesetzt. Und dann so früh einzugreifen, weil da gab es auch diesen Spieltag wieder andere Trainer, die ihre Wechsel so spät vollzogen haben, dass ich es nicht ganz nachvollziehen konnte. Für mich auch eigentlich die Szene des Spieltags hier in diesem Spiel passiert, nämlich Weger gegen Wagnermann.
Welche Szene war das?
Das war die, also ich gesehen, das ist überragend, musst du mal anschauen.
Ich weiß es nicht.
Da stehen Weger und Wagnermann sich gegenüber und Weger macht so eine Antäuschbewegung in Richtung Wagnermann. Wie wenn man wenn man jetzt in der Öffentlichkeit wäre, jemanden einschüchtern will und jemanden zum Zucken bringen möchte, um zu zeigen, ey, der hat Angst.
Zitter nicht, ja.
Genau, zitter nicht. Und Wagnermann zittert überhaupt nicht, sondern guckt ihn einfach nur an, wartet 2 Sekunden und macht dann so,
also, das habe ich nicht gesehen.
Und tut dann so, als ob er sich erschrecken würde. Und das ist eine überragende Szene, weil Weger sieht dann aus wie der letzte Vollidiot, ne? Klar, wenn du es machst und der andere zuckst, bist du der Gewinner, aber wenn dein Bluff gecallt wird, dann stehst du wie ein Depp da.
An dieser Stelle empfehle ich jedem, der es nicht gesehen hat, Kobe Bryant doesn't flinch, einfach mal eingeben auf YouTube. Gegen Barnes war das, der ihm aus einem halben Meter droht, den Ball ins Gesicht zu werfen. Und dann halt so im letzten Augenblick stoppt und er stoppt halt wirklich einen Zentimeter vor Kobis Gesicht. Und bei Kobe verändert sich nichts. Da zuckt kein Auge, da siehst du keine Mimik, nichts.
Ich kann sagen, ich hätte gezuckt. Also.
Ich auch. 100% hätte ich gezuckt. Das 1:1 ist, ja, für den FC Augsburg, die damit auf 30 stellen, kann man, glaube ich, jetzt von einer gewissen Sicherheit sprechen in diesem Abstiegskampf. Wobei ich wirklich nicht bereit bin, bis da irgendwas numerisch und rechnerisch fix ist, irgendwas zu sagen. Dem VfB Stuttgart, ja, man bleibt auf Tabellenplatz 16, das können wir schon mal sagen, mit Vorgriff auf die Spiele, die an diesem Wochenende so stattgefunden haben. Und das ist wahrscheinlich in diesem Abstiegskampf schon ein großer Erfolg. Aber ich glaube schon, dass man das Gefühl hat in Stuttgart, dass man in diesem Spiel auch mehr hätte mitnehmen können, mit etwas Glück.
Ja.
Und damit gehen wir weiter. Und jetzt müssen wir ja gucken, wie wir am Wochenende die Spiele abarbeiten, dass wir der Dramatik gerecht werden. Wollen wir anfangen mit Hoffenheim gegen Köln?
Gerne, können wir gut machen, ja.
Die TSG Hoffenheim verliert zu Hause gegen Köln mit 1:3. Ich hatte es nicht getippt, du glaube ich auch nicht. Die Kölner kommen mit einigen 1000 Auswärtsfahrern und sind von Anfang an besser im Spiel. Die erste Halbzeit geht komplett an den FC, würde zumindest ich mal sagen.
Ja, also Hoffenheim hat es wieder und wieder nicht geschafft, irgendwie mit Druck auf die Kölner rauszuschieben und die Flanken zu unterbinden. Also gerade die Flanken konnten immer wieder geschlagen werden. Und ja, Köln ist da in meinen Augen hier der ganz klar verdiente Sieger in dieser Partie.
Übrigens, ganz interessant, Benjamin Brandt muss mit Allergie aussetzen. Ja. Der vierte Offizielle springt ein. Es gibt nach 18 Minuten Handelfmeter. Brooks ist es, der zwar eingedreht steht, aber in meinen Augen relativ klar ersichtlich die Körperfläche vergrößert.
Für mich ist es richtig,
das zu sehen. Und für mich auch. Und da habe ich tatsächlich gedacht, ja, guck mal hier, das ist ein Elfmeter, wir sind uns alle einig. Wie schön. Ein Handelfer und alle sind sich einig. Florian Kainz verwandelt den und ist Florian Kainz, wie immer, wirklich wie immer, wenn der FC gewinnt. Ich habe das Gefühl, wenn der FC gewinnt, ist Florian Kainz in Topform. Ich weiß nicht, gibt es auf jeden Fall ganz klar einen Zusammenhang. Denn er bereitet auch das 2:0 vor, zieht auf und flankt wunderbar in Richtung Davy Selke. Und der schädelt im Tiefflug ein zum 2:0 und so geht's auch in die Halbzeit.
Ja, und man muss auch Davy Selke, glaube ich, nochmal ansprechen, der hier wirklich eines seiner stärksten Spiele für Köln gemacht hat. Ja. Und beim 0:2 ist es, glaube ich, Schadarabek, der mit Meiner komplett ins Zentrum mitgeht und dann nicht mehr rechtzeitig rauskommt zu Kainz, um das Ganze zu unterbinden. Und die Kölner haben hier einfach auf eine Art und Weise gespielt, auf die Hoffenheim nicht so wirklich Antworten gefunden hat. Das war eigentlich immer wieder dasselbe Muster im Kölner Aufbau. Sie haben Hector breit angespielt, der dann entweder ins Zentrum diagonal eingedribbelt ist oder nachdem Martell ausgewichen ist, auf die Außen einen Diagonalpass ins Zentrum eingespielt hat. Also diese Kombination aus Martell macht den Raum frei und Hector dribbelt entweder rein oder spielt einen Pass rein, die hat sich immer wieder durchs Spiel durchgezogen. Und die Hoffenheimer haben vor allem in der ersten Hälfte auf dieses Muster vom FC eigentlich nicht so richtig eine Lösung gefunden, wie ich finde.
Und das bleibt auch ehrlicherweise so. Sie kommen dann sehr, sehr gut raus aus der Halbzeit. Die Hoffenheimer haben in den ersten 5 Minuten mehr gefährliche Aktionen als in den 45 zuvor. Angelinho hat eine, Baumgartner vergibt eine ordentliche Chance. Und dann flacht es wieder ab. Und das nächste Erwähnenswerte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist dann 92. Minute. Jan Thielmann, der das einem Handballtor, wo der Ball hin und her läuft vor dem Hoffenheimer Tor, trifft und hinten raus Kaspar Dolberg.
Kaspar Dolberg, das ist im Prinzip Best-Case-Szenario für mich. Hoffenheim verliert und Kaspar Dolberg trifft. Das ist so der Idealzustand, den ich mir wünschen würde. Ist ein Kosmetiktor, ist vielleicht trotzdem eins, was ihm ganz gut tun könnte persönlich. Ja. Sein erstes Tor in der Bundesliga hat er bisher, glaube ich, nur im Pokal einmal gegen Leipzig getroffen. Und mal schauen, ob er jetzt nochmal mehr Chancen kriegt, hinten raus sich zu zeigen. Ich finde nach wie vor, da hat man auch da gesehen, die Schusstechnik, die er hat, die ist eine sehr, sehr gute. Und ja, FC gewinnt das hier verdient und ich muss nochmal Erik Martell herausheben, denn es ist von 16 gemeinsamen Startelf-Einsätzen, die er mit Elie Skiri hatte, ist das vierte Mal, dass Martell der Spieler ist, der mehr Ballaktionen hat und auch mehr Pässe spielt in dem Spiel.
Er war auch der Bessere in dem Spiel.
Das war er.
For what that's worth, aber in dem aber Spiel
war er der Bessere. Er der bessere und muss man wirklich sagen, ich finde das echt spannend zu beobachten, wie so ganz langsam so ein Emanzipationsprozess stattfindet. Erik Martell war am Anfang dafür da, hauptsächlich halt defensive Aufgaben zu übernehmen. Und Skiri hat dann die meiste Verantwortung mit Ball übernommen.
Rangeführt.
Und er wird da richtig rangeführt und auf eine Art und Weise, wo ich mir echt vorstellen kann, dass er vielleicht nicht in der Konstanz schon, aber vom Niveau her echt ein guter Skiri-Nachfolger auch dann in der kommenden Saison sein kann.
Ja, ein Spieler, über den wir jetzt auch schon zuletzt mal gesprochen haben, ist Linden Meiner. Und er ist noch jung genug, dass wir in diesem Schritt noch zutrauen, dass den es noch gehen könnte zu gehobenem Bundesliga-Level.
Ja.
Aktuell hat er das Potenzial, vielleicht als Fan des Vereins einer der frustrierendsten Spieler zu sein, dem man so zugucken kann.
Ja, vom Zugucken her schon. Ich glaube trotzdem wahrscheinlich, dass er enorm wichtig ist.
Ich glaube auch, alleine weil er
die Läufe, die er macht, die Spieler, die er zieht,
niemand
das Tempo.
Niemand bietet sich so vertikal an beim 1. FC Köln. Ja. Das wollen sie ja unbedingt spielen. Weil das muss man ja mal sagen, der hat ein Gespür für das Timing seiner Läufe.
Ja.
Das ist genauso gut, wie es ein Abschluss schlecht ist, wenn das Sinn macht. Also das ist schon überdurchschnittlich. Niemand
Meiner ist wie ein Hund, der im Auto hinterherläuft. Leider kriegt er das Auto manchmal und weiß dann nicht, was er damit anfangen soll.
Richtig. Ist so schnell, dass er das Auto einholt und dann, also wie geht's weiter?
Ja.
3:1 gewinnt also der FC auswärts bei Hoffenheim, die damit auch wieder so ein bisschen zurück in den Schlamm getreten werden. Wobei, wenn ich sage, Augsburg hat 30 und ist halbwegs sicher, Hoffenheim mit 29. Aber wie gesagt, deshalb da unten werde ich jetzt gar nichts mehr sagen zu, irgendjemand ist sicher oder nicht.
Nee, noch nicht. Also ich finde, 5 Punkte reichen noch, um sich vorstellen zu können, dass wenn alles schief geht zumindest, dass wir noch reinrutschen.
Und wann immer wir es versucht haben in den letzten Wochen zu sagen, die sind, glaube ich, jetzt mal größtenteils raus. Wir haben es bei Hoffenheim gesagt gehabt, wir haben gesagt, bei Bochum sieht es jetzt gut aus und sind alle dick im Geschäft.
Alle dick im Geschäft. Letzte Anmerkung zu meiner und zur Martell-Skiri-Dynamik. In der 27. Minute gab es tatsächlich einen Blickkontakt zwischen Martell und Skiri, wo Skiri sich mit der Hand anzeigt, geh, also wo er ihm wirklich einfach sagt, komm, raus da mit dir jetzt. Ja. Das war ganz interessant.
Auf die Reise mit dir.
Aber ja, Köln gewinnt 3-1 bei der TSG, hat mich ein bisschen überrascht, aber positiv überrascht.
Ja.
Und von mir aus gerne weiter.
Dann gehen wir zum Abstiegskampf. Ja, wobei eine Mannschaft hat zum Abstiegskampf, die andere so ein bisschen im Tabellen-Niemandsland. Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ein Spiel, was aus zwei Gründen sehr interessant ist. Abstiegskampf wird schon mal außen vor. Es ist natürlich da der Volume 3 und es sind über 20.000 mitgereiste Bremer. Chapeau an dieser Stelle, grün-weiße Invasion in Berlin am Samstagnachmittag.
Ja, richtig starker Auftritt. Auch von, also vom Fanmarsch bis zu dem, was sie im Stadion abgeliefert haben. Wirklich ganz, ganz groß. Ich habe auch noch im ganzen Tag noch in der Stadt überall mal ein Werder-Trikot auflaufen sehen. Also die waren wirklich
Von Freitag morgen habe ich schon wirklich viel grün-weiß gesehen an allen Ecken und Enden. Und sie haben das ganz wunderbar gemacht. Es tut einem fast so ein bisschen leid, dass es halt im Olympiastadion einfach möglich ist, wegen der Größe. Ne? Das ist ein bisschen blöd für Hertha, weil ich sag mal so, die stecken bis zum Hals im Abstiegskampf. Ich glaube, die hätten gerne ein Heimspiel gehabt, aber was sollst du machen? Na? Wenn da 20.000 Bremer kommen, dann kommen sie eben.
Und man muss sagen, also so ein bisschen hat ja dann auch Paldadei auf gewissermaßen altbewährtes Gesetz, zumindest, dass dann also Peter Pekarek hinten rechts verteidigt.
Ja, das war doch komplett klar.
Ja.
Und er stellt auch wieder auf die Viererkette um, die er bei seinem guten Lauf hatte bei Hertha BSC. Ein Gedanke noch, Choreo von den Hertha-Fans, klare Ansage, zerreißt euch endlich für Hertha BSC. Ich fand, dass die Mannschaft sich schon gut zerrissen hat, die können halt nur nicht viel besser. Aber ja.
Ja, sie haben sich
nicht in dem Spiel übrigens. Ich meinte in den letzten Wochen.
In den letzten Wochen.
Also Einsatz ist nicht der Vorwurf, den ich Hertha BSC machen würde.
Nee, nicht unbedingt.
Ich glaube also,
es mangelt an vielen anderen Dingen auch.
Genau.
Aber wenn man wie beim 0-1 geschehen, also da blicke ich auf Cigerzi, der ja auch in der Pause ausgewechselt wurde. Wenn dein Partner auf der 6 liegen bleibt, das war in dem Fall Toussaint, dann solltest du vielleicht besser nach hinten arbeiten und nicht erstmal beim Schiedsrichter auf V reklamieren. Kannst du danach immer noch machen, aber deine Priorität sollte, glaube ich, eins sein, erstmal zu verteidigen. Macht er nicht. Dann ist für mich auch, sind Pekarek und Kempf für mich beide zu passiv. Irgendeiner, entweder muss
Pekarek. Also Kempf ist es für mich, der
muss nach vorne verteidigen. Irgendwann muss der Schritt nach vorne kommen, weil so wartest du nur auf den Steckpass letztendlich.
Ja.
Ist eine scheiß Situation. Ich finde, wie gesagt, der Sechser muss da zurückarbeiten, aber die bleiben dann einfach zu passiv. Der Jens Day kann den Ball easy durchstecken und dann macht Duksch das erste von der hinten raus tatsächlich 3 Toren.
Findest du der Einsatz von Weiser an Toussaint zu hart? War in Ordnung?
Ich fand's kein Foul.
Nee, ich auch nicht.
Die krachen einfach ineinander.
Finde ich auch. Du sagst es, es ist das erste von 3 Toren, das zweite folgt zugleich. Es ist Christian Groß mit einer wirklich wunderbaren Flanke. Einer wirklich wunderbaren Flanke. Ich weiß überhaupt nicht, ob er in seinem Leben schon mal jemals so weit auf dem Flügel aufgetaucht ist. Bringt den Ball rein und Marvin Duksch köpft den perfekt ins lange Eck. Wir wissen, Marvin Duksch hat den großen Traum, für Deutschland zu spielen. Das ist einer seiner größten Ziele, glaube ich, noch in seiner Karriere, hat er in einem Interview unlängst irgendwo erklärt. Und man merkt es ihm an. Und auch in der Abwesenheit von Niklas Füllkrug dreht der Mann so richtig auf.
Also wir schauen jetzt auf einen Stürmer, der in der aktuellen Saison 11 Tore gemacht hat und 5 vorbereitet. Also
vor
so wahnsinnig vielen Leuten in der deutschen Nationalmannschaft, in der Offensive, was zumindest die Position angeht, muss er sich nicht verstecken.
Nö.
Also das definitiv nicht. Macht das sehr, sehr stark. Man muss auch hier sagen, also beim 0-2 landet Hertha in der Endkonsequenz in der Ordnung, wo Dardai außen verteidigt als Innenverteidiger und Plattenhardt im Zentrum ist neben Kempf und sich im Kopfballspiel auch letztendlich verhält wie ein Außenverteidiger, nämlich überhaupt nicht da ins Duell kommt und überhaupt Duksch nicht so richtig auf dem Schirm hat. Also da passen die Positionen einfach nicht zueinander. Wenn du dann noch das 0-3 mit reinnimmst, wo Plattenhardt wieder Er deckt den eigenen Mann. Da stehen zwei Hertaner nebeneinander, während Dux wirklich, wenn man sich die Szene anschaut, Dux hat beide Arme in die Luft gerissen und sagt, ey, ich bin komplett blank,
so und ist
auf den Ball dahin. Also, wenn du
und dann lässt auch Kempf, der dann wieder der dumme Bruno ist, weil er, aber auch er ist dann wieder zu passiv.
Ja.
Wieder rückt er dann ihm nicht entgegen und lässt ihn da ein bisschen gewähren.
Aber für mich muss noch Langenpfosten halt der Außenverteidiger stehen. Also, das Plattenhardt dann in die Mitte schiebt, verstehe ich einfach nicht, da ist keine Orientierung da. Und wenn du dich individuell.
Ein Problem, das wir mit Plattenhardt, ich weiß es ganz genau, in der Spätphase letzter Saison besprochen haben, als er auch wieder reingerückt ist und auch wieder solche Fehler gemacht
hat. Ja, letztes Jahr hat er noch irgendwie 5 Tore per Standard vorbereitet, die es ein bisschen ausgebildet
wahrscheinlich
haben.
Wahrscheinlich waren es nur 2, aber es fühlt sich mehr
gefühlt an. Gefühlt waren es 5, ja. Aber dann, und dann noch das 0-4,
wo Rogel Christensen.
Ja, Rogel und Christensen da in Co-Produktion den Ball verlieren und dann das 4. Tor fällt. Da muss man halt einfach auch sagen, wenn du solche Fehler machst auf individueller Ebene, die sich fast durch jedes einzelne Gegentor durchziehen, dann ist es egal, ob dann Sandro Schwarz draußen steht, dann ist es egal, ob dann Pal Dardai steht, dann kann da kein Trainer der Welt das dann machen, wenn die einzelnen Spieler so dermaßen auf ganzer Linie versagen.
Ja, und Pal Dardai hat ja relativ klar gesagt, wir müssen heute nicht über Taktik und was auch immer lesen, das hier war mental, das hier war im Kopf. Da ist sicherlich auch viel Wahres dran, aber vielleicht muss man trotzdem über Taktik reden, weil ich weiß nicht, wirklich, liebe Hertha-Fans, nehmt da gerne mal Bezug. Marc-Oliver Kempf, der kommt ja aus der Eintracht-Jugend, gerade redet man in Frankfurt, reden Fans darüber, oh ja, da können wir ja zurückholen, der ist ja ein Ex-Frankfurter, wo ich sage,
als Kaderspieler oder wie?
Wollen wir das wirklich? Ja, also maximal als Kaderspieler, würde ich sagen. Weil er ist ja derjenige, der wirklich immer wieder drin landet und wahrscheinlich ist auch der beste Innenverteidiger, aber hat Marc-Oliver Kempf mal 3 gute Spiele für Hertha BSC in Serie gemacht? Hat das überhaupt irgendjemand gemacht in den letzten Jahren? Das ist halt die andere Frage.
Ich glaube auch, dass er Teil des Phänomens ist, dass du einfach, es ist nicht leicht, ist gut auszusehen bei einer Mannschaft, die einfach generell beschissen spielt und du auch als Innenverteidiger immer wieder in der letzten Kette, das letzte Lied der Kette bist, wo es halt scheiße aussieht, aber wo halt viel vor dir schon auch schon falsch gelaufen ist.
Und eine Sache muss man mal sagen, neben allem Taktischen, Bremen sieht in diesem Spiel aus, als wären sie athletisch auf jeder einzelnen Position überlegen. Und das sind sie mit Sicherheit nicht. Aber sie wollten es mehr. Und das war natürlich genau das, was Pal Dardai auch angesprochen hat, der gemeint hat, die Situation in den Köpfen ist auch schlimmer als gedacht.
Aber also Dardai ist kein schneller Spieler. Du hast auf den Außenpositionen Plattenhardt und Pekarik. Also das ist auch schon so, dass da einige rumlaufen, wo ich mir denke, puh,
wenn Plattenhardt und Pekarik zusammen ein Kind machen wollten, dann müsst ihr so einen Test machen, weil die über 75 zusammen sind und das eine Risikoschwangerschaft wäre. Das sind halt schon erfahrene Jungs.
Das trudelt langsam aus, da glaube ich bei denen. Mhm. Was bei Werder auch hier gut geklappt hat, auch im Verbund von Philipp und Dux, ist diese gegenläufigen Bewegungen, die normalerweise Füllkrug und Dux immer machen.
Philipp ist schön.
Da gab's eine Philipp-Chance auch, wo es Dux ist, der kurz entgegenkommt und einen Innenverteidiger mitzieht, damit einen Raum öffnet. Also die Abläufe bei Werder, die klappen auch vorne, unabhängig davon, ob Füllkrug spielt oder nicht. Also man sieht bei Werder einfach eine stabile Fußballmannschaft, die klare Ideen hat, klare Prinzipien, wie das Ganze funktionieren und aussehen soll. Und die auch in der Lage ist, das abzurufen. Und da, wir haben jetzt über Mannschaften gesprochen, wo wir sagen, die sind raus. Und bei Werder
ist raus.
Mit 35 Punkten, also 10 Punkte Vorsprung bei 5 ausstehenden Spielen, Werder ist raus.
Werder-Fans sind ja, in den letzten Wochen haben ja viele gesagt, ja, uns fehlt ein Sechser. Und,
Das stimmt.
Ich möchte nur sagen, wenn man diese Saison, wenn dann alles hier erledigt ist und dann drauf guckt und sagt, Werder Bremen ist zurück in die Bundesliga aufgestiegen, hat mit das Sturmduo, das sie hochgeschossen hat, ist das beste Sturmduo der Bundesliga wahrscheinlich.
Ja.
Und man hatte 34 Spieltage nichts mit dem Abstieg zu tun. Dann ist das ein voller Erfolg für Werder Bremen. Und eine der Geschichten, die wahrscheinlich unter all dem, was sonst noch so passiert in dieser Saison, ein bisschen untergehen wird. Aber das muss man, glaube ich, mal ganz klar so sagen. Ole Werner und Werder Bremen spielen eine absolut bärenstarke Rückkehrersaison in die Bundesliga.
Ja.
Übrigens hat Hertha noch 2 Tore gemacht. Wollen wir darüber reden?
Stimmt.
Es sind ein Gangkamp, der erstmal ist es ein Gangkamp, der trifft, nachdem Suat Serdar den Ball zu ihm durchsteckt, so dass Suat Serdar eh nach seiner Einwechslung ganz gut. Und dann ist es Veljkovic, der wiederum in Gangkamp fällt und Dodi Gbagbo trifft per Elfmeter. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, an den Gangkamp liegt zumindest nicht, der trifft gefühlt sehr, sehr regelmäßig, wenn er spielt.
Ja, und ich glaube auch, wenn Hertha BSC absteigen sollte, also ist es für mich ein Kandidat, der eigentlich in die Bundesliga gehört. Also hat jetzt in...
Ist er auch, glaube ich, 23 schon, also jetzt nicht so, dass er noch ewig lang Zeit hat.
22 noch, aber wird im Sommer 23. 6 Spiele in der Startelf gehabt, da in der Zeit immerhin 4 Tore gemacht in der Bundesliga. Hat viele schon angedeutet, also ich weiß nicht, ob die den halten können, wenn sie runtergehen.
Ja, wahrscheinlich nicht, denn einfach auch vom Profil her natürlich dann ein günstiger Stürmer, da werden viele Leute drauf gucken, das glaube ich wohl auch. Ja, und für Hertha BSC bedeutet das, Tabellenplatz 18 und ganz, ganz düstere Aussichten, aber es ist eben noch nicht zu spät und wir gehen weiter und gehen zu Bochum gegen Wolfsburg. Ja, da wäre also Kovac Masterclass, denn da werden die Bochumer auf eine Art und Weise abgeschossen. Und dann liegt natürlich auch in der Defensive vor allem der Bochumer. Aber sie sind schon ein bisschen glücklos in diesem Spiel. Denn sie bemühen sich, sie haben selber Chancen, aber die eigene Defensive ist wahnsinnig neben der Kapp an diesem Samstagnachmittag.
Das kann man gelinde gesagt so ausdrücken, glaube ich, weil wenn man sich am Ende auch die XG-Verhältnisse dieses Spiels anschaut, dann liegen die sehr, sehr nah beieinander. Da ist kein wahnsinnig großer Unterschied.
Bei Bundesliga.de ist es 3,52 für Bochum, 3,72 für Wolfsburg.
Okay, ja, bei Fotbob ist der Unterschied ein bisschen größer, aber trotzdem, wenn man dann den Elfmeter ausklammert, kommen sie letztendlich doch ungefähr auf demselben Level raus. Ja. Und hat sich einfach die Qualität in der erstens der Chancenverwertung bemerkbar gemacht, aber auch dann in der Defensive an sich, weil hier ist auch wieder ein Spiel, wo Riemann wirklich keinen guten Auftritt hat, mindestens den einen da definitiv halten muss und auf der Gegenseite halt Castells da ist und halt die paar Dinger, die er halten muss, auch wirklich gut pariert.
Wenn Bochum drin bleiben sollte, glaube ich, dass Manuel Riemann vielleicht nächstes Jahr nicht mehr Torhüter Nummer 1 ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man da inzwischen, dass es eine Position ist, wo man inzwischen sagt, wir schauen uns zumindest mal um.
Ja.
Basiert auf nichts, aber ich glaube einfach, diese Saison, die erste Saison war wirklich brillant, war ganz, ganz toll letztes Jahr. Dieses Jahr, finde ich, merkt man ihm durchaus auch einfach an, dass er ja inzwischen, was ist er, 35, 34? Also auch nicht mehr der 34, der allerjüngste Torwart ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn da jemand Günstiges sich anbietet, dass man da zuschlägt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, wir gehen mal durch. Die Defensive der Bochumer an diesem Samstag, wie gesagt, nicht Bundesliga-tauglich. Es ist Swanberg, der das 1-0 köpft. Osetutu ist es da, der von Anfang der Aktion, wirklich von Beginn der Aktion bis Ende der Aktion, so neben der Kappe ist, dass er mindestens zwei elementare Fehler macht.
Ja, sein Arbeitstag war ja auch noch 24 Minuten zu Ende.
Er war nicht glücklich drüber. Dann ist es das Foul an, ich glaube, Jannik Gerhard war es, wo dann Vorteil laufen lässt. Mecher schickt, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, Kaminski, der ohne Probleme, was Kaminski, ja, ne? Der ja, ohne Probleme ja. Einschiebt zum 2-0. Und dann weißt du schon, in welche Richtung das ja heute geht. Dann geht Osetutu runter, wie du es gesagt hast. Und die Wolfsburger hören aber einfach nicht auf mit dem Toreschießen. Jetzt gehen wir einfach einmal kurz nüchtern durch und dann sprechen wir über Situation an sich. Moment, ich mach's kurz auf.
Wimmer macht das.
Wimmer, das 3-0 stimmt, war auch absolut wahnsinnig, wo er noch einen Bochumer anschießt. Niemand möchte ihn verteidigen. Dann ist nochmal Matthias Zwanberg in der 56. Dann ist es für Bochum Brozinski und dann ist es Luca Waldschmidt, der den Alley-Oop von Jonas Wind über die Latte annimmt und den Elfmeter-Nachschuss verwandelt. Und so geht dieses Spiel 5-1 aus. Und die Bochumer fragen sich, was hier eigentlich passiert. Wie sind wir in diesem Schnellwaschgang gelandet?
Aber bei Bochum ist halt wirklich, die Fehler auf individueller Ebene sind so haarsträubend, dass es auch fast nicht lohnt, da irgendwie im Detail über Positionierung, Timing, Entscheidungsfindung, was auch immer zu sprechen. Weil also du hast einen abgefälschten Schuss von Wimmer. Du hast natürlich diesen Elfmeter, wo es Pech ist, dass er von der Latte so zurückkommt, dass Waldschmidt ihn einköpfen kann. Aber du hast dann eben auch den Schuss von Zwanberg, den nach dem Ballverlust im Aufbauspiel von Stöger, den dann auch Riemann durchrutschen lässt auf eine denkbar unglückliche Art und Weise. Du hast Osetutu, der da komplett neben sich steht.
Soares war übrigens nicht viel besser auf der anderen Seite. Nee. Der hat nur seine Fehler über 90 Minuten verteilen dürfen und nicht in 25 Minuten
und
gemacht.
Und das sind halt einfach, bei fast jedem Gegentor ist auf irgendeiner individuellen Ebene in Bochumer so brutal beteiligt, dass du halt einfach sagen kannst, es ist egal, ob du da jetzt gut gegen den Ball positioniert stehst oder nicht, ob die Ordnung passt oder nicht, wenn da einzelne Spieler dermaßen daneben greifen, ja, dann kannst du nicht viel machen.
Nicht Bundesliga-tauglich an diesem Tag, die Defensive. Denn die Bochumer haben ja ihre Chancen. Die können da selber 3 Tore machen in dem Spiel. Aber es ist halt verrückt, weil so verlierst du ein Spiel 5-1, in dem du offensiv in meinen Augen marginal schlechter warst. Wirklich. Du warst nicht viel schlechter.
Offensiv marginal, ja.
Marginal. Aber du bist halt defensiv so, da siehst du halt wirklich, was dann passiert oder wie du dir da alles einreißen kannst. Und du sagst es, ich weiß auch gar nicht, was man da groß drüber reden soll. Das ist halt typisch Niko Kovac. Absolut maximiertes Ergebnis, was eine Qualität ist. Wobei man hier eben auch sagen muss, die waren dann wirklich wie das Kind im Süßigkeitenladen, weil die konnten so dermaßen sich die Pranken voll machen.
Also zu Wolfsburg noch ein paar Anmerkungen. Patrick Wimmer ist jetzt in der gesamten Bundesliga laut den Zahlen von V-Analyst der Spieler, der was kreierte Chancen pro 90 Minuten angeht. Das sind 1,73 bei ihm auf Platz 9 liegt. Also sein Top 10 der Bundesliga dafür. Also muss man einfach sagen, das waren... Also war ja mit Ansage, dass es ein guter Transfer sein würde von Bielefeld, aber er erfüllt die Erwartungen in meinen Augen auch komplett.
Ey, der hat einen, ich meine, er spielt ja bei Wolfsburg wirklich fast ausschließlich rechts, aber er hat einen 90er-Jahre-Spielmacher-Style an sich irgendwie.
Ja.
Mit diesen, auch wie er das Tor macht, dieses einfach stehen bleiben und dann halt aufreizend auch da stehen bleiben. Ich stehe im 16er mit dem Ball, ihr Vollidioten. Ja. Wenn ihr nicht kommt, bleibe ich hier stehen. Was wollt ihr von mir? Dann schließe ich halt irgendwann ab. Einfach eine Art und Weise, die mir sehr, sehr gut gefällt bei ihm. Für 21 Jahre unglaublich
angezockt. Ja, und was Kovac angeht, was ich sagen muss, ich finde, Kovac ist für mich fast, also in der Bundesliga vielleicht der spannendste Trainer, was die Einbindung der zentralen Mittelfeldspieler ins Offensivspiel angeht.
Verstehe ich.
Finde ich unheimlich geil.
Das ist Wahnsinn.
Muss ich einfach sagen. Ja. Und man sieht es einfach auch in der Art und Weise, also dass die Außenverteidiger unter Kovac im Aufbau oft tiefere Rolle spielen, etwas konservativer auftreten und dafür im Vergleich eben die Achter mit nach vorne gehen. Wenn man sich das mal anschaut, jetzt zum Beispiel Baku und Otavio, die meiste Zeit rechts respektive links verteidigen beim VfL, haben beide Spieler mehr Ballaktionen im defensiven und im mittleren Drittel und dafür weniger im Angriffsdrittel im Vergleich zur Vorsaison. Parallel dazu kann
man... Zu Otavio passt das super, zu Riddle Baku nicht ganz so sehr und bei dem gibt es ja auch ein paar Abgangsgerüchte. Für
genau, da ist ja auch Leverkusen, glaube ich, im Gespräch für einen Frimpong-Nachfolger vielleicht. Würde auch sehr gut passen, wenn er die Rolle da spielen kann, wie Frimpong sie bei Leverkusen spielt. Glaube ich, hätte daran sehr, sehr große Freude.
Das glaube ich auch.
Du hast einen Swanberg, der... seinen XG per 90 Minuten von der Vorsaison auf diese Saison von 0,07 auf 0,16 erhöht hat. Gerhards XG per 90 ist von 0,13 auf 0,27 gesprungen.
Ja.
Gerhard ist aktuell per 90 Minuten einer der drei torgefährlichsten Spieler im Kader vom VfL Wolfsburg. Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Swanberg 1,05 auf 2,62, Gerhard 1,94 zu 2,57. Das ist einfach, also wie die Achter konsequent die Box besetzen, diese tiefen Läufe starten, die auch schwer aufzunehmen, schwer zu verteidigen sind und selber die Spieler sind, die in Abschlusssituationen kommen, finde ich, ist ein für mich ganz klar eines der Markenzeichen von Wolfsburg unter Niko Kovac, das mir persönlich auch von der Anlage her ziemlich gut gefällt.
Wir haben ja bereits jetzt in den letzten Wochen mal über Matthias Swanberg zum Beispiel gesprochen und über dessen überraschenden Offensiv-Output. Man muss auch einfach mal sagen, der Junge ist brutal in Form. Genau dasselbe gilt für Felix Metscher gerade.
Der spielt so gut, muss man sagen.
Metscher spielt
fantastisch.
Metscher hatte vor seiner Nominierung die Nominierung nur so bedingt verdient.
Ja,
und seitdem ist er aber so am Ballen. Also wirklich absoluter Killerspieler. Und die Wolfsburger Qualität in diesem Kader ist halt auch einfach enorm. Das muss man immer wieder mal festhalten. Denn die bringen halt von der Bank, jetzt in diesem Spiel kam Jani Gerhard ja von der Bank zum Beispiel, ne? Aber sie bringen Omar Mamouche, sie bringen Giavogi und sie bringen Luca Waldschmidt von der Bank. Und Lukas Metscher ist gar nicht im Kader an dem Tag. Also das ist einfach eine sehr, sehr gute Truppe, die da zusammen haben. Ist ja verletzt ein Metscher. Aber für die Bochumer eine Nummer viel zu groß an diesem Samstagnachmittag. Und ich glaube, jetzt können wir dahin gehen, wo es saftig ist.
Es ist Zeit.
Das Spiel, für das du mich verrückt erklärt hast am Donnerstag. Ich hab dir gesagt, Bayern verliert gerne spät in der Saison in Mainz. Und sie verlieren an diesem Wochenende 3-1.
Ich möchte zu Mainz gegen Bayern mit einem...
Wir müssen eigentlich kurz an der Stelle Gratulation zum U19-Titel an Mainz 05. Ich habe mir gestern das Finale angeschaut.
Ich nicht.
War eins der geilsten Spiele an diesem Wochenende, das kann ich dir sagen. Das ging nämlich 3-2 nach Verlängerung aus. Und es stand... In der 85. 1-1 und in der 86. 2-2.
War Viper mal beteiligt?
Nelly Viper war der wichtigste Mann für mich. Wenn er auch kein Tor gemacht hat, hat er das erste zumindest. Da war er halt Man Among Boys. Da konnten sie ihn überhaupt nicht halten. Und war sehr, sehr wichtig für die Mainzer.
Ich möchte Mainz gegen Bayern mit einem kleinen Witz eröffnen.
Ja, bitte, bitte.
Geht ein Bayern-Spieler zum Arzt, sagt, Herr Doktor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Immer wenn ich angespielt werde, habe ich einen im Rücken. Ich bin ständig unter Druck, ich kann nicht aufdrehen. Ich kriege keinen geraden Pass mehr gespielt, weil immer mir einer im Nacken sitzt. Ich weiß nicht, was soll ich machen? Sagt der Arzt, ist ganz einfach. Spielen Sie den Ball einfach zu Joshua Kimmich, der regelt das schon. Bricht der Bayern-Spieler in Tränen aus und sagt, aber Herr Doktor, ich bin Joshua Kimmich.
Ja, okay. Ja. Ja, die Bayern, war das ein Diss an Joshua Kimmich?
Nicht ganz, das war aber für mich
teilversteckte halt, Kritik zumindest, oder?
Ja, aber auch eine Kritik an diesem Kader, yeah. Wo ich sagen würde, wenn man einen Spieler hätte, dem man neben Kimmich den Aufbau über das Mittelfeld anvertrauen könnte im Zentrum, ja. Ein Spieler wie ja, okay. Leon Goretzka zum Beispiel nicht ist, dann würde man vielleicht nicht in die Verlegenheit geraten, dass Kimmich ungefähr in diesem Spiel 5 oder 6 Mal von Barrero aufgefressen wird im Anlaufverhalten.
Wollen wir direkt über Barrero sprechen? Wollen wir nur über Barrero sprechen?
Ja, können wir gerne machen.
Ey, ja. Also Barrero ist so ein absoluter Killer, Mann. Wir hat ja auch in diesem Spiel dann wieder getroffen. Wir haben ja unlängst darüber geredet, dass uns aufgefallen ist, wie offensiv der unter Bo Svensson spielt. Hat noch ein Scorer hat er in dieser Saison so viele Scorerpunkte wie in seiner gesamten Karriere bis jetzt. aber immer der Reihe nach, denn der Mann ist kein D-Zug. Wir gehen rein und die Bayern eröffnen eigentlich standesgemäß. Sie gehen in Führung, das denken wir im ersten Augenblick, durch Sadio Mané. Der wird zuallererst mal zurückgepfiffen nach 15 Minuten. Abseits Sadio.
Ja, klar.
Kennste, macht dir keinen Stress. Nach 29 Minuten trifft er dann eine Flanke von Cancelo, wo alle Mainzer wohl dachten, es ist No-Fly-Zone im 16er. Die dachten, es wäre Flugverbot, es war irgendwie Luftschutzwarnung, was auch immer. Denn es geht keiner hoch und der Ball segelt an den langen Pfosten, wo Mané ihn reinmacht.
Und das Krasse ist halt dann trotzdem, und ich finde, da kommt dann auch die Kopfebene in dieses Spiel rein, Bayern fühlt sich gerade für keinen Gegner, egal ob die in Führung gehen oder nicht, unschlagbar an.
Ja.
Und selbst dann nicht, wenn sie führen eben. Und das beeinflusst mental auch, glaube ich, also das ist ein Einfluss, der in beide Richtungen wirkt. Einmal auf die Gegner, für die ein Rückstand gegen die Bayern mittlerweile aktuell kein Grund ist mehr zu resignieren, ganz und gar nicht. Aber gleichzeitig auch, dass beim FC Bayern dieses Sicherheitsgefühl auch selbst bei einer Führung nicht einkehrt.
Nein.
Und du siehst ihnen einfach die Verunsicherung ja. tatsächlich an.
In den Augen, ich schwöre, du kannst es
nicht. Du siehst ansehen. In den Augen, ja. ja. Und ja. das ist dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit. Das ist einer, der die Bayern ganz oft oder ganz lange auch stark gemacht hat, auch Spiele hat gewinnen lassen, die mal eng gewesen sind. Und der ist aktuell einfach nicht vorhanden. Und das merkst du halt an Spielen wie gegen Hoffenheim, an Spielen wie gegen Mainz, wo die Mannschaften einfach bis zuletzt daran glauben, dass gegen diese Bayern was möglich ist, weil de facto ja auch etwas möglich ist.
Ich meine, es ist ganz eindeutig was möglich, denn die Mainzer, die, wie gesagt, in Halbzeit 1, und Bo Svensson sagt das selber nach dem Spiel, eigentlich chancenlos waren. Die Bayern sind die klar bessere Mannschaft. Die Mainzer wechseln, für Cassie kommt dann Aaron Martin. Und die 05er zeigen sich in Halbzeit 2 von Anfang an griffiger und von Anfang an bissiger und trauen sich mehr zu. Und, well, sie machen 3 Tore innerhalb von 13 Minuten. Ludovic Ajorg nach einem Fehler von Jan Sommer, der den Ball ja. von Jason Leader einfach wirklich einen halben Meter nach vorne abprallen lässt. Gibt nicht viele Stürmer, die von der Größe direkt da einfach so einschütteln können in der Bundesliga. Ne?
Das nicht, nee.
Ludo macht das 1:1.
Der dann Vulkanobomber.
Vulkanobomber?
Vulkanobomber. Der Highlight-Kommentator, der Live-Spiel-Kommentator von Sky hat von Ludovic Ajorg immer als der Vulkanobomber gesprochen, weil er aus einer
Einzelspiel oder was?
Im Einzelspiel, ja.
Okay,
weil ich habe mir tatsächlich dann nach der Konferenz nochmal die zweite Halbzeit komplett angeschaut und da war vom Vulkanobomber die Rede, weil Ludovic Ajorg aufgrund seines Temperaments und aufgrund der Tatsache, dass er aus einer sehr vulkanischen Gegend kommen soll, diesen Beinamen wohl schon in Frankreich bekommen hätte, der Vulkanobomber.
Okay, na gut, dann werden wir ihm den nicht wegreden. Ich glaube, hat er nicht Curaçao als zweite, irgendwie sowas, zweite Nationalität? Ich guck nach und du übernimmst.
Ja, der Vulkanobomber ist auf jeden Fall auch ein gutes Stichwort, denn er macht erstens, macht er das 1:1, das Zwischenzeitliche, ist aber auch beim 2:1 entscheidend beteiligt, weil er es eben ist, der den langen Schlag von Zentner weiterleitet in die Tiefe zu Onisivo, der dann den einlaufenden Barrero findet und dann fällt darüber das 2:1. Das ist ein simples Tor, aber was Mainz halt auch hier wieder macht, ist, dass die Spieler daran glauben, dass der Ball dort landet, wo es gefährlich wird und einfach in der Konsequenz eben durchlaufen, wie das Barrero eben tut, um dann eben auch tatsächlich da auftauchen zu können. Und ganz interessant zu Ajorke, er ist bis zu seiner Auswechslung der Mainzer Spieler mit dem meisten Ballbesitz aller Mainzer Feldspieler und mit den meisten Pässen aller Mainzer Feldspieler. Als Stürmer in einer Mannschaft, die irgendwie unter 30% Ballbesitz hatte. Das zeigt einfach, wie sehr er gesucht wird und wie wichtig er ist. Und es waren immer wieder diese Momente, wo sie ihn anspielen. Und er ist quasi ein Cheatcode gegen Pressing, weil du kannst einfach, wenn du unter Druck gerätst, das Ding langrufen.
Sie machen sie auch wirklich
ungefähr,
einfach.
Ungefähr in die Zielrichtung von Ajorg bringst, macht er irgendwas damit.
Ja, es ist wirklich so. Und sie machen sie auch. Das ist ja die Nummer 1 Problemlösung bei Mainz 05. Und es ist vollkommen legitim, weil wenn du was hast, was du so exposen kannst, was der Gegner nicht stoppen kann, dann immer her damit. Er kommt übrigens aus La Réunion. Ja, das wird wohl ein Vulkaninsel sein. Das glauben wir einfach mal. Übrigens, wo wir gerade Sachen nachtragen, weil das werden die Leute uns übel nehmen. Ganz kurzer Throwback. Es kommt heute eine Reaktion bei Calcio Berlin auf das Karriereende von Jonas Hector. Wir sind einfach über Köln geredet.
Stimmt.
Und haben Jonas Hectors Karriereende mit keinem Wort erwähnt. Natürlich ist Jonas Hector uns mehr wert als das. Dazu kommen wir auf unserem YouTube-Kanal. So,
ja.
Zurück zu den Bayern. Du sagst es, Ajok ist also auch am zweiten Tor ganz, ganz elementar beteiligt mit der Verlängerung. Karim Onisivo macht ihn dann noch mal länger und der einstartende Barreiro mit dem Tor. Und dann hinten raus ist es Aaron Martin mit dem dritten, Hans Olsen mit der Vorlage. Und da muss man auch sagen, also da haben die Bayern fast aufgegeben einfach.
Aufgegeben, da ist keinerlei Zuordnung mehr vorhanden. Ich glaube, in der Sequenz im Vorlauf des Tores ist es eigentlich Ryan Gravenberch, der da auf der rechten Schiene rein von der Positionierung steht, der sich dann aber ins Zentrum orientiert, in meinen Augen Fehler, und dann eben Aaron Martin komplett blank lässt auf der Außenseite, dass er ihn so trifft, wie er ihn trifft und da reinsetzt, ist natürlich auch ein bisschen, also haben wir schon öfters gehabt, dass gegen die Bayern in den letzten Wochen einfach auch Tore gefallen sind, die Spieler nicht immer so machen und den Ball nicht immer so treffen. Aber ja, die Bayern sind in dieser Viertelstunde, 20 Minuten, in denen Mainz das Spiel hier gedreht hat, einfach überrollt worden davon. Und für mich ist halt Barreiro mit das Gesicht davon. Ja. Er hat wirklich immer wieder Joshua Kimmich, den sie gesucht haben, im Aufbau schon am eigenen Strafraum, an der Strafraumkante, immer wieder konsequent angelaufen. Ist ja auch eine Szene, wo er den Ball fast gewinnt und dann sogar noch diskutiert wird, ob da Kimmich vielleicht faul am Barreiro spielt. Und er läuft nicht nur an, er läuft auch sau clever an. In der 54. macht er das zum Beispiel so, dass er nicht direkt im Rücken von Kimmich ist, sondern so einen leichten Bogen läuft, der Jan Sommer dazu einlädt, den Ball auch überhaupt erst auf Kimmich zu spielen, weil das gefühlt so aussieht, als wäre er frei.
Da ist Platz.
Und dann über den Anlauf aus dem Bogen heraus eben sofort dran
der
ist. Und dieses Anlaufverhalten ist einfach fantastisch.
Der ist wirklich unglaublich. Es gibt ja jetzt heute, kamen die Gerüchte, dass quasi halb Europa derzeit die Augen auf Barreiro hat. Was man schon nachvollziehen kann, ich wünsche mir, dass der in Mainz bleibt. Ich finde, diese Intensität passt so gut in dieses Mittelfeld von Bo Svensson. Und wir haben uns schon ein paar Mal als Barreiro-Fans geäußert. Ich glaube, schon wirklich seit Jahren bei OneFootball.
Du warst einer der frühesten Aktionäre.
Ja, ich habe auf Barreiro Island auf jeden Fall, da habe ich Strandblick. Was ein Typ. Denn dem ist ja, jetzt gerade schießt er Tore, das ist schön und gut. Aber dem ist es halt scheißegal, ne? Wenn dessen Aufgabe ist, 90 Minuten zu zerstören.
Ja.
Dann macht er auch genau das. Und so ein Spielertyp, der sich so zerreißt, der sich so reinhaut und so ein Plug-and-Play-Spieler ist, das ist schon verständlich, dass es da Interesse aus ganz Europa geben
soll. Die gesamte Mainzer Mannschaft, muss man fairerweise sagen.
Applaus.
Also auch in die Defensivreihe, wie stabil die steht. Weil es gab auch immer wieder Momente, wo die Bayern auch mal das Mittelfeld überbrücken konnten, wo dann aber eben die letzte Kette von Mainz einfach super gut verteidigt hat. Da ist es dann Stefan Bell, der auch, also, weil selbst bei wenig Ballbesitz kannst du halt entscheiden, ob du in der Zweikampfführung passiv bleibst oder ob du situativ nach vorne verteidigst. Und die Mainzer hatten es immer wieder, dass aus der Kette jemand hinten raustritt, um dann eben aggressiv in den Zweikampf zu gehen. Und das hat sehr, sehr oft auch Erfolg gehabt. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass ein Thomas Müller einen katastrophalen Tag hatte und alleine dann irgendwie schon ein paar Situationen verstolpert hat, weil seine Abschlüsse entweder grottenschlecht waren oder er einfach im Passspiel eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Was die Bayern irgendwann versucht haben, um auf dieses Anlaufverhalten der Mainzer zu reagieren, war in der 64. Minute, täuscht Bayern einen langen Abschlag an, wo Jan Sommer die Leute rausschickt und sie laufen raus und plötzlich dreht Upamecano um und sprintet zurück und bietet sich für einen kurzen Pass an, um so ein bisschen das Pressing zu umgehen. Das war ganz interessant, da hat man quasi eine lange Abschlagfinte gemacht, um dann einigermaßen in Ruhe hinten aufbauen zu können.
Das erinnert mich so, da muss ich noch mal kurz Throwback, weil wir gerade beim Thema Mainz sind. Was die Dortmunder U19 gemacht hat, die haben da Collins. Und immer wenn die ein Tor kassiert haben, das ist der Innenverteidiger von denen, haben sie den, ich hoffe, das habe ich richtig verstanden, in Sturm gestellt kurzerhand und haben eigentlich immer direkt danach getroffen. Absolut wahnsinnig. Die Mainz macht also das 3:1, gewinnt dieses Spiel. Sie gewinnen, verdient dieses Spiel nach der zweiten Halbzeit. Die Höhe ist dann natürlich, ist scheißegal. Aber sie gewinnen verdient. Und das macht natürlich, weil die Bundesliga eben eine dramatische alte Sau ist manchmal, einen Druck auf Borussia Dortmund für dieses Spiel um 18.30 Uhr, der so immens ist, dass ganz Fußball-Deutschland Dortmunder Nerven crumblen hört, noch vor Anpfiff.
Ja. Und dann Borussia Dortmund das, was viele eigentlich nicht von ihnen erwarten oder erwartet haben, nämlich sie machen ein blitzsauberes Spiel und sie fertigen Eintracht Frankfurt
4-0 ab.
4-0 ab. Und
sie
machen, SGE ist eigentlich über weite Strecken chancenlos.
Sehe ich tatsächlich nicht so. Sehe ich nicht so. Aber
in Summe schon. in Summe ist es schon klar.
Sie geben dann auf, als es 3-0 steht.
Ja.
Also dort, ich sag dir folgendermaßen, verdient der Sieg für Dortmund, gar keine Frage. Zu hoch, für mich auch keine Frage. Aber genau in dem, was es ist, in der Schmuddeligkeit dieser Sieg ist, genau das, was der BVB braucht. Schmuddelig, nicht im Sinne von, dass es nicht gut gewesen wäre, sondern im Sinne von noch mehr rausgeholt, als es war. Noch mehr Statement gemacht, als du eigentlich spielerisch auf den Rasen gebracht hast. Denn die Eintracht hat ganz klar die Möglichkeiten, früh auch ein Tor zu machen. Und das machen sie eben nicht. Und sie machen es dem BVB zu einfach im Angriff. Auch wenn natürlich zum Beispiel Jude Bellingham das 1-0, wunderbare Bewegung von Bellingham. Aber die Eintracht-Defensive macht es dann einfach generell zu leicht. Was ich nur sagen will, wie gesagt, komplett verdienter Sieg.
Also ich fand, dass
chancenlos war die Eintracht in Halbzeit 1 auf gar keinen Fall.
Also chancenlos im spielerischen Sinne nicht. Ich finde da trotzdem, dass die ganz, ganz großen Torchancen nicht vom Laster gefallen sind. Es waren Momente da, in denen was gegangen wäre, aber das sehe ich auch. Aber ich finde das jetzt so, dass man sagen kann, das hier waren jetzt die 2-3 ganz großen Eintracht-Chancen auf Tore. Also Götze hat diesen einen Abschluss, der ganz gefährlich ist, der hält mir jetzt ein. Aber ansonsten so zwingende Abschlüsse, weiß ich nicht. Und ich muss halt sagen, ich fand die Eintracht halt gegen den Ball enorm schwach. Ich fand, sie haben also das, was Eintracht Frankfurt eigentlich in der Kernkompetenz auszeichnen sollte, diese Ekligkeit im Spiel,
haben wir nicht mehr.
Die ist komplett verloren gegangen.
Lass uns kurz die Eintracht abarbeiten. Wir müssen, glaube ich, auch, wir können noch über die Tore reden, denn nochmal, ich werde dem BVB hier kein bisschen was wegreden. Das war 100% ein verdienter Sieg. Und die Leistung, in wie erwachsen wie die war und wie souverän das war, das fand ich unglaublich. Muss auch noch kurz dann über Mats Hummels etc. sprechen, aber ganz kurz zur Eintracht. Der Eintracht-Kader ist zumindest an manchen Stellen nicht nur zu dünn, sondern also nicht nur nicht tief genug, sondern auch qualitativ nicht gut genug. Und ich finde, wenn die eigenen Ansprüche sind, dass man vielleicht sogar in der Champions League sein will, dann hat man einen Kader zusammengestellt, der dafür nicht gut genug ist. Denn man hat eine Offensive, die in der A-Besetzung, wenn alle fit sind, Kamada, Götze, Lindström, Kolumuani, hat man eine Offensive, die in der Bundesliga ganz klar Champions League-tauglich ist.
Ja.
Und das kann über viel wegblenden. Und wenn die performen, so wie es im Herbst passiert ist, dann guckst du über alles andere hinweg. Stand jetzt, nach dem, was Eintracht Frankfurt seitdem gezeigt hat, steht man genau da, wo man steht, richtig. Man ist keine Mannschaft, die in der Bundesliga um Europa mitspielen sollte. Nicht mit dieser Defensive. Nicht mit allen WM-Fahrern außer Form. Dafür ist der Kader dann eben doch nicht breit genug. Und es kann niemand die fehlende Leistung von den Jungs, die es im Herbst getragen haben, auffangen. Und ich glaube nicht, dass man im Herbst großartig überperformt hat. Wahrscheinlich ein bisschen. Genau wie man jetzt halt in den letzten Wochen ein bisschen auch Pech hat und hin und wieder underperformt. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, wenn man nicht vorne die Jungs in absoluter Topform hat, dann ist das, wo man aktuell eben steht. Und deswegen, ich kann mich nicht mal aufregen darüber, dass wir nicht auf europäischen Plätzen stehen, weil es richtig ist, weil die Mannschaften, die auf europäischen Plätzen stehen, Mainz 05, Bayer Leverkusen, halt was dafür tun, weil die verdammt nochmal sehr, sehr guten Fußball spielen und die Eintracht eben nicht.
Sehr, sehr guten Fußball spielen und oder auch sehr, sehr hart dafür arbeiten. Und dieser Arbeitsaspekt, der Aspekt des Grasfressens, wenn es auch mal im Fußballerisch nicht so gut läuft, der ist halt einfach ein bisschen verschütt gegangen.
Der Kader ist zu dünn und dann wechselt der Dario Gebur ein. Ne, Gratulation zum Debüt. Eigengewächs von der Eintracht, kommt aus Wiesbaden. Aber wechselt ihn quasi ein und sagt er danach in der Pressekonferenz, Oliver Glasner, ja, ist natürlich auch ein Zeichen, die wechseln Niklas Süle ein und wir Dario Gebur. Also erstmal, wirf doch deinen 19-Jährigen nicht so under the bus. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden. Natürlich hat Niklas Süle eine andere Qualität. Aber das fühlt sich ja plötzlich so an, als würdest du den einwechseln, um das als Statement zu nutzen.
Ja.
So, und jetzt genug über die Eintracht geätzt.
Ja, genau. Also, um über Dortmund zu sprechen, 1-0 ist es gleich, weil die offensive überragenden Akteure sind ja sowohl Karim Adeyemi als auch Daniel Mahlen, die über Torbeteiligung in Erscheinung treten. Aber wir müssen nochmal festhalten, der Wert und die Wichtigkeit von Sebastian Haller für diese Offensive, ohne den das in der Form einfach alles nicht möglich ist, in meinen Augen. Alleine beim 1-0 zieht er im Vorfeld zweimal Platz für die Dortmunder durch angesetzte Sprints in die Tiefe, die Eintrachtkette immer so ein Stück weit zurückzieht. Ja. Und dann entstehen eben genau zwischen den beiden SGE-Ketten der Raum, wo dann plötzlich Brandt anspielbar ist und wo dann auch Bellingham anspielbar ist. Der dreht dann auf, muss ich halt sagen, man sieht da, finde ich, schon, dass Christopher Lenz kein Innenverteidiger ist.
Ja, das sieht man sehr, sehr deutlich, finde ich auch.
Weil, wie Bellingham aufdreht, ist fantastisch, aber ein gelernter Innenverteidiger macht es ihm da vielleicht auch nicht so ganz so leicht, hält vielleicht einen Meter Abstand und ermöglicht das nicht, dass er sich so dermaßen in den freien Raum öffnen kann.
Es ist relativ einfach. Wenn man wissen will, was Sebastian Haller für einen Impact hat, und man sieht ja immer noch unsäglich dumme Takes auf Social Media manchmal zu Sebastian Haller, Guckt darauf, wann der BVB den Run gestartet hat, der sie in die Position bringt, eventuell deutscher Meister zu werden. Und dann mal auf einen eventuellen Zusammenhang mit dem Comeback von Sebastian Haller. Und es wird auffallen, es fällt 1:1 aufeinander. Die Siegesserie des BVB startet mit dem Comeback von Sebastian Haller.
Ja, und Guerrero hat auch wieder fantastisch funktioniert. Das ist, also Dortmunder bauen das dann wieder sehr, sehr breit auf. Und über die Breite, die sie schaffen, schaffen sie es auch so ein bisschen, das SGE-Pressing gegen den Ball etwas auszuhebeln und zu umgehen.
Es verpufft und in den allergrößten Teilen der
Und wenn sie in die Breite kommen, dann kommt von da aus auch Guerrero immer in Position, um den Ball dann auch gewinnbringend nach vorne reinzuspielen. Dann ist nämlich hinter der Kette von Frankfurts Mittelfeld plötzlich Platz.
Ja.
Und ich glaube, einer der am meisten bedienten Passwege in diesem Spiel, also Guerrero hat generell die meisten Pässe nach den beiden Innenverteidigern gespielt, war letztendlich Guerrero auf Brandt. Das hat immer wieder funktioniert. Guerrero hat immer wieder Julian Brandt gefunden, auch in den Zwischenräumen. Und das ist ein Mittel, was super geklappt hat. Zweite Tor hat dann, glaube ich, damit relativ wenig zu tun. Das ist ja, glaube ich, der lange Schlag, ne?
Ja, was heißt so ein bisschen, was hat es damit schon zu tun? Das ist ein langer Schlag, der dann von Haller zu Adeyemi, ja, wo man sagen muss, Alter, Helikopter, wie hoch steht der Mann in der Luft?
Das war ein, also wie der da in die Luft steigt, ja, ist überragend.
Aber trotzdem, auch wenn er nicht hinkommt, tut er natürlich mehr machen in diesem Duell. Er muss einfach mehr machen. Er muss es zumindest versuchen, auch wenn ich wirklich nie gedacht hätte, dass Adeyemi da so hoch steigt. Was man dazu aber sagen kann, ist, auch da natürlich ging schnell, wie gesagt, verlängerter Ball, aber sowohl So als auch Rode einfach zu langsam in der Bewegung nach hinten, denn dieser Raum, wo Adeyemi den Ball ja dann spielt,
ja,
Tuta rückt ja aus der Kette raus, um überhaupt da in seiner Nähe zu sein, und spätestens ab da ist ja keinerlei Ordnung mehr in der Frankfurter Defensive.
Drittes Tor dann macht dann Mats Hummels, Flanke, also muss man sagen, auch hier wieder Adeyemi,
ja,
mit einer Seitenverlagerung, die fantastisch ist. Wir haben in der ersten Saisonhälfte oft darüber gesprochen, dass Adeyemi so ein bisschen die Werkzeuge fehlen, um Situationen im engen Raum aufzulösen. Da haben wir über Unsauberkeit im Passspiel gesprochen, über schlechte 1-gegen-1-Situationen, wenn er nicht den ausreichenden Platz dafür hat. Und all diese Dinge, die funktionieren jetzt. Er hat da eine Übersicht, die fantastisch ist, und den Ball so auf Guerrero zu spielen mit der Schärfe und dem Timing ist einfach fantastisch gemacht, und dann findet der Ball Mats Hummels, auch Tuta kommt da wieder nicht ganz in die Show rein.
Ja, und man muss dazu sagen, da merkt man, in meinen Augen merkt man da bei der Eintracht auch, dass aktuell es keine klaren Kommandohierarchien irgendwie auf dem Feld gibt, wenn Sebastian Rode nicht in Topform zum Beispiel ist, oder Makoto Hasebe nicht alles im Überblick hat, denn Mats Hummels hat ein tolles Spiel gemacht, ein richtig krasses Spiel. Und wenn du diesen Mats Hummels bekommst, in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann gebt ihm gerne die 6 Millionen Vertragsverlängerung, wenn du den regelmäßig bekommst.
Ja.
Bekommst du halt nicht immer. In diesem Spiel allerdings hast du ihn gehabt. Und was er nämlich bei diesem Tor macht, der treibt sich schon eine Minute lang vorher in der Frankfurter Hälfte rum.
Ja.
Wirklich, der kommt rechts beim Einwurf kurz.
Der
und ab dann ist er am Streunern. Und du kannst ihm eine Minute lang dabei zugucken, wie kein Eintrachtspieler auch nur ansatzweise weiß, was man jetzt machen soll. Was macht denn der Innenverteidiger von denen hier? Und er bewegt sich ja auch, wie er sich löst dann zu dem Kopfball, wie er sich von der Linie löst. Das war brillant von Mats Hummels. Das war wirklich brillant von Mats Hummels. Und er macht das dritte Tor und spätestens dann ist ja eh alles gelaufen.
Und den letzten Treffer des Spiels, den liefert uns dann Daniel Malen mit seinem wieder nach Adeyemis Vorlage, der sich auch da wunderbar durchsetzt, unwiderstehlich mit Ball. Und Daniel Malen hat gerade eine Formkurve, die beste ist, seitdem er bei Borussia Dortmund ist.
Glaube
ich, jetzt irgendwie 6 Tore in 5 Spielen oder irgendwas in der Art und Weise. Ja, und natürlich machen die Jungs das selber und sie machen das selber sehr, sehr gut. Aber man sieht einfach, dass das ist ja auch das, was wir besprochen hatten. Die Idee hinter Sebastian Haller, wenn Haller da ist, dass er derjenige ist, der die Bälle festmacht oder auch Gegenspieler bindet und die Räume schafft, in die Spieler wie Adeyemi und Daniel Malen eben reingehen können.
Yes.
Und das machen sie mit einer Qualität, die ganz, ganz stark ist. Also Daniel Malen legt gerade einen Turnaround hin, der gut und gerne darin münden kann, dass man sagt, ja, den verkaufen wir auf gar keinen Fall.
Es ist der drittwichtigste Mann in der Offensive, zweitwichtigste Mann.
Also jetzt gucken wir auf einen Spieler, der jetzt immerhin schon mal 7 Tore und 3 Vorlagen hat, jetzt in der Bundesliga. Es ist immer noch so, dass man sagen würde, ey, ein bisschen mehr wünschen wir uns über die Gesamtsaison gesehen schon, aber die Formkurve in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich im Jahr 2023, die geht absolut in die richtige Richtung.
Ja, lass ihn die Ansatzweise halten und Dortmund das große Ding gewinnen, dann ist der ein absoluter Held aus den letzten Wochen. Also die Dortmunder, nur falls das nicht klar rüberkam, die Dortmunder haben das absolut verdient gewonnen. Die Eintracht hatte in den ersten 35 Minuten die Möglichkeit, aber ein Tor mindestens zu machen. Dann kann man so einen Spielverlauf verändern. Aber die Eintracht steht vollkommen verdient außerhalb der europäischen Plätze. Und jeder, der in den letzten Wochen wurde ja, das ist ja so eine seltsame Dynamik. Viele Leute rufen immer noch, alles halb so wild, ist auch alles super. Also richtig super ist es nicht derzeit bei der Eintracht. Jetzt reden wir über Dortmund nochmal ganz kurz. Denn
Tabellenführer.
Der BVB ist Tabellenführer und ich, nachdem ich ja jetzt erstmal meinen Hass auf meinen eigenen Verein loswerden musste, ihr wisst, wie ich das meine, aber meine Unmut über meinen eigenen Verein loswerden musste, muss ich sagen, Schwarz-Gelb ist mein Blut. Ich bin so dermaßen ich bin so dermaßen BVB-Casual in den nächsten 5 Wochen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Es ist peinlich, wie sehr ich für den BVB bin. Ich möchte so unbedingt, dass die Meister werden. Ich kann es kaum formulieren.
Ich weiß nicht, ob ich in der Intensität was mitgehen würde.
Unbedingt.
Letzter sportlicher Einschlag zum Spiel von mir, der auch Bezug nimmt auf das, was du auf die ersten 35 Minuten zur Eintracht angesprochen hattest. Dortmund neigt in der Tendenz immer noch ab und zu mal dazu, dass ihnen ein paar Spieler zu viel in die letzte Kette zurückfallen, sie allgemein sich ein bisschen zu tief fallen lassen und dann eben der Gegner in Druckmomente reinkommt. Aber ist mal egal. Bei allem, was man eventuell im Kleinen kritisieren kann. Also dafür, dass es ausgerechnet Edin Terzic ist, der bei allem, was man über ihn sagen kann, ja absoluter Dortmunder Junge ist, ja, der diesen Verein liebt und lebt. Dass das der Trainer sein könnte und sein soll, der nach 10 Jahren Bayern-Dominanz die Schale zurück nach Dortmund holt, also dafür kann ich mich komplett begeistern. Ja,
natürlich.
Und, also bei dem, was Edin Terzic für den BVB bedeutet, was der Verein ihm bedeutet, ist das eine Konstellation, die ich beiden Parteien in der Form absolut gönnen würde.
Ja, also kann ich natürlich nur unterschreiben.
Wie groß muss das für Terzic sein, wenn er die Schale zurück nach Dortmund holt?
Ja, größer, also, größer gibt es nicht, nee, beim BVB aktuell. Und wir haben, glaube ich, im November das erste Mal hier den Begriff des Schmuddel-BVB geprägt. Weil wir haben nicht über Terzic genau über das gesprochen. Dass das ein Kader ist, der angefangen hat, Spiele zu gewinnen, die sie nicht gewinnen sollten und auf eine Art und Weise manchmal Spiele gewonnen, wo man gesagt hat, ey, die machen ihre Hausaufgaben und nicht viel mehr gerade. Und so kann man eben am Ende vielleicht Titel gewinnen. Und es sind, wie Terzic gesagt hat, es sind noch 5 lange, lange Schritte für die Dortmunder. Aber die Chance ist ganz einfach so groß, wie sie seit der letzten Meisterschaft nicht war. Und
Freitagabend in Bochum.
Freitagabend in Bochum.
Was dann, haben wir dann? Zu Hause gegen Wolfsburg.
Mhm.
Dann zu Hause gegen Gladbach.
Mhm.
Dann in Augsburg. Und am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz.
Mainz, Junge, beruhigt euch. es muss doch drin sein irgendwie. Es muss doch irgendwie
drin sein. Muss drin sein, vor allem, weil
die Bayern,
ja, glaube ich,
ist ja auch nicht
jetzt wieder wohl.
Weil jetzt ist bei den Bayern, glaube ich, der Druck vielleicht ein bisschen raus. Das ist das Gefährlichste, was passieren könnte.
Sie sind in einer Jägerposition, ja, aber also bei allem, was wir in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben, auch was jetzt wieder gestreut wird mit Stories über wer wen wollte, wer
ja noch mal
wollte
Wahnsinn,
und wer nicht. Also es ist für mich überhaupt ganz und gar nicht gegeben, dass die Bayern 5 von 5 Spielen bis zum Saisonende gewinnen.
Hoffen wir es. Ja, und dann, ach, keine Ahnung, Alter, ich muss dir wirklich sagen, wie gesagt, also es gibt immer noch Dinge, die mir deutlich wichtiger wären. Ich würde zum Beispiel immer noch einen Pokalsieg von der Eintracht darüber nehmen, dass Dortmund Meister wird. Aber dann ist das schon relativ hoch auf meiner Agenda. Und ich finde, man merkt es ja alleine an der Begeisterung für diese Liga aktuell wieder. Und das Interesse an dieser Liga merkt man, wie enorm wichtig es ist.
Die Bundesliga ist gerade oben und unten. Ich habe gestern
das Beste.
Ich habe gestern zu Hause gesessen, weil wir hatten schon öfters gemacht, dass wir damals noch in SRV-Folgen
am Ende den Abschiedskampf durchgetippt haben.
Das aber auch am Ende gefragt haben nach der Saison, was für eine Note oder was gibst du der Saison auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Und aktuell bin ich im 9-Plus-Bereich.
Auf jeden Fall. Wir sind auf dem Weg, einen Neuner zu machen. Bin ich komplett bei dir. Also, ich muss wirklich sagen, ich hatte das den Dortmundern nicht zugetraut auf die Art und Weise. Die Eintracht ist halt auch der dankbare Aufbaugegner. Aber ich hatte, ich war wirklich der Meinung, dass die Eintracht nach dem Spiel wahrscheinlich sogar wirklich relativ einfache Spiele in Dortmund hat. Ich habe es wirklich geglaubt, dass sie es wieder wegjoken.
Nicht so sehr auf das Spiel bezogen, aber wenn Dortmund am Ende Meister wird, kann ich auf jeden Fall nicht sagen, ich habe es kommen sehen. So ehrlich muss ich sein.
Ja, nee. Ich meine, die waren zur Winterpause 9 Punkte hinter Bayern. Ne? Also ja, wann will man es kommen gesehen haben, wäre dann so ein bisschen die Frage. Es ist wirklich Wahnsinn. Und was heißt Wahnsinn? Es ist einfach toll, dass wir im April 2023, Ende April 2023, ein komplett offenes Meisterschaftsrennen haben. 5 Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Ja, eine der besseren Bundesliga-Saisons seit langem.
Und Union Berlin in Lauerstellung.
Union Berlin in Lauerstellung ist auch absolut richtig, aber ich glaube, ja, glaubst du, dass sie noch 5 Punkte auf die Bayern holen, auf die Dortmund holen?
Lass uns erstmal langsam aber sicher in den Sonntag reingehen.
Da, auf geht's. Gehen wir in den Sonntag rein und fangen an mit dem ersten Spiel, das da war. Freiburg gegen Schalke.
Ja, 4-0.
Kann man relativ kurz halten in meinen Augen.
Ja, wir haben eine Schalke-Mannschaft, die das machen möchte, was sie immer machen möchte, über den gesamten Platz gegen den Ball 1 gegen 1 verteidigen. Und da gegen eine qualitativ einfach bessere Mannschaft, gegen eine taktisch in der Anlage reifere Mannschaft an ihre Grenzen stößt.
Ja.
In vielerlei Hinsicht, für mich ist halt einfach ganz entscheidend, dieses 1 gegen 1 Verteidigen über den ganzen Platz ist super aufwendig. Du brauchst laufstarke, laufintensive Spieler, um die Abstände nicht zu groß werden zu lassen. Freiburg ist immer wieder in Situationen gewesen, wo sie mit Ball in die Schalker Hälfte reintragen konnten, mit Platz ohne Gegnerdruck. Und ganz ehrlich, weder Drexler noch Dani Latze haben die Beine dafür.
Nee.
Die haben einfach nicht die Beine dafür, um dieses Spiel gehen zu können.
Wir haben vorm Spiel haben sich die DAZN-Kommentatoren darüber unterhalten, warum es sinnvoll ist, Spieler wie Dani Latze wieder für den Abstiegskampf reinzuholen. Wir haben vor Monaten hier mal gesagt, wir wollen Dani Latze nicht mehr Bundesliga spielen sehen, aus Schutz für von Schalke 04. Und du sagst es. Ich frage mich halt, ich verstehe natürlich ganz genau, wo so ein Gedanke herkommt, dass man sagt, wir wollen diese Erfahrung haben. Aber wann ist die, also, weißt du, wie wiegt man es auf? Auf wie viel kannst du verzichten, damit du einen erfahrenen Spieler wie Dani Latze dabei hast?
Also letzte Woche war es ja okay, weil er hat ja in dieser Lösung im Dreieraufbau Schalke einen Mehrwert geliefert. Ja. Aber das hat Freiburg vor null Probleme gestellt. Sie haben einfach dann aus ihrem 4-4-2 immer einen etwas nach vorne geschoben, um dann situativ zu dritt anzulaufen. Also für Freiburg war es halt überhaupt kein Problem. Also was für Hertha eine Riesenbaustelle war es Hertha letzte Woche? Schalke-Hertha?
Ja, Hertha. Ja, genau, klar, 5-2, oder? Das war.
Stimmt, doch, ja. Was für Hertha ein Riesenproblem war, hat Freiburg halt gesagt, okay, ihr macht das so, dann machen wir es so. Und dann war das Thema durch. Und gegen den Ball ist Dani Latze einfach nicht mehr fähig, diese Lücken zuzulaufen.
Und man hatte das Gefühl, dass Freiburg, also ich hatte das Gefühl beim Gucken, dass Freiburg nicht so richtig in Schwitzen gekommen ist in diesem Spiel. Nicht
Autopilot.
Eine Sekunde. Genau. Die Schalke hätte da 15 Mal noch rumtaktieren, umstellen können und sich was überlegen können. Man hatte das Gefühl, Freiburg war so sehr Herr der Situation, so sehr ohne Probleme in der Lage, auf alles zu antworten, was Schalke ihnen da entgegenschleudert. Und genau so stellt sich das Spiel dann dar. Ich fand, Schalke hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit eine okaye Phase. Und ansonsten,
ja,
finde ich, hat Freiburg das 80 Minuten lang nach Belieben runtergespielt.
Moritz Jens musste zur Pause raus. Hat, glaube ich, Thomas Reis auch gesagt, dass man ihm angemerkt hat, dass er doch noch nicht ganz bei 100% ist. Das hast du auch gesehen. Er gewinnt zwar das Kopfballduell oder ist am Ball gegen Gregoric beim 1-0. Aber die Orientierung danach ist für mich mangelhaft. Also den Lauf muss er, glaube ich, besser antizipieren von Gregoric, weil er kommt dann gar nicht mehr in diese Show rein. Und Gregoric ist auch der Spieler des Spiels in meinen Augen. Das zweite Tor ist Weltklasse. Also diese Flanke, die er einfach ins lange Eck verlängert, mit dem Rücken zum Tor eigentlich, ja, ist vom Kopfballspiel her auf allerhöchstem Niveau. Wir reden jetzt über einen Spieler mit Gregoric.
Lustigerweise genau dasselbe Tor, was ja Höfer letzte Woche gemacht hat.
Ja.
Ja, also von der Qualität her schon, ja, ganz vergleichbar.
Und Gregoric ist jetzt ein Spieler, der bei Freiburg bei
Höhler natürlich, nicht Höfler, Entschuldigung. Guck mal, selber mal aufgefallen, dass ich.
Stimmt,
das Höhler. War nämlich Höhler, der den Kopfball gemacht hat, ja.
Also 10 Tore, 4 Vorlagen von Gregoric jetzt mittlerweile. Und ich finde, selbst in diesen 14 Scorerpunkten bildet sich nicht vollständig ab, wie wichtig der für diese Mannschaft ist als Stilspieler.
Auch da wieder, große Spieler eben. Das ist, geht über das hinaus,
das ist der
große Stürmer, über das
was messbar ist. Das ist der Trend 2022, 23.
Endlich, Mann!
Also Gregoric, Ajorke, Haller, wenn man mal die Leute guckt, also die,
na, endlich,
funktionieren schon sehr, sehr gut bei diesen Mannschaften.
Es war Zeit, dass der Zielspieler zurückkehrt in
die Age of Man is over.
Ja, The Time of Zielspiele.
Ja,
es ist so. Es ist so. Du sagst natürlich, Gregoric, extrem wichtig. Und ganz insgesamt, ganz im Ernst, wir müssen nicht die Situation einzeln besprechen, außer du willst es machen.
Na.
Wir können aber nochmal sagen, SC Freiburg, wo die Saison sich jetzt langsam dem Ende entgegenneigt, auch wenn das in Phasen mit limitierten Mitteln ist, auch wenn es nicht der schönste Fußball der Bundesliga ist, dasselbe gilt ja für eine andere Mannschaft, die noch über ihnen steht, die wir gleich besprechen werden. Wir sind jetzt 29 Spieltage drin. Und Union und der SC Freiburg sind in somewhat Schlagdistanz zum FC Bayern München und Borussia Dortmund auf den Positionen 3 und 4. Aber das ist grandios.
Bei Teams, die nach 29 von 34 Spieltagen auf Platz 3 und 4 stehen, braucht man nicht mehr von Glück reden.
Nee.
Das ist einfach irgendwo dann auch verdient. Also wer über so eine Distanz sich so weit oben hält und kurz vor Schluss realistische Chancen hat, in der Champions League zu spielen, der steht da nicht aus Zufall.
Immer Glück ist Können. Und damit gehen wir weiter zum zweiten Spiel vom Sonntag, würde ich behaupten. Und das ist Leipzig zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen. Und gestern wieder das alte Krögi-Meme. you crazy son of a bitch, you did it, als Adam Logic tatsächlich mal ein Tor gemacht hat in der Bundesliga. Leipzig verliert und die Leverkusener gewinnen im Stile eines Spitzenteams, möchte ich sagen, 2-0.
Also für mich war es eine Vintage-Alonso-Leistung, denn es war so ein bisschen einer von den Siegen, die Leverkusen in der Anfangszeit von Xabi Alonso eingefahren hat, wo sie weniger Spielanteile haben, deutlich weniger.
Wirklich deutlich weniger.
Ein bisschen Glück auch brauchen, aber eine Vertikalität reinbringen können und eine Geschwindigkeit.
Hat dreimal gut umschalten in den 90 Minuten.
Ja, und dann einfach in einer Art und Weise Gegner bestrafen können, die halt wehtut. Das gelingt ihnen zweimal und das reicht, weil sie auch einfach Glück haben bei Leipzig, die Möglichkeiten, die definitiv da sind, um Tore zu schießen, nicht nutzt. Also das war einer der Vintage-Alonso-Siege. Aber man muss halt eben auch als Mannschaft beides können. Bei Adam Logic, muss man fairerweise sagen, hat jetzt auch...
Ja, ja. Nee, ist eines der Gesichter des Aufschwungs.
Ja, 5 Tore, 3 Vorlagen in der Bundesliga, vor allem unter Alonso halt wirklich deutlich bessere Leistung gezeigt. Aber Leverkusen ist Platz 5 in der Bundesliga für Sequenzen aus dem Spiel heraus mit mehr als 10 Pässen. Sie sind Platz 5 bei Angriffen mit mehr als 10 Pässen im Vorlauf, aber sie sind eben auch Platz 2 bei direkten Angriffen, also Umschaltangriffen. Also eine Mannschaft, die einfach beides kann. Und das siehst du halt hier, dass sie, wenn sie jetzt spielerisch Probleme haben und aus dem geordneten Ballbesitz heraus eben nicht in die Chancen reinkommen, dass sie immer in der Lage sind, über ihre Tempo, über ihre Geschwindigkeit eben eine Mannschaft auch trotzdem zu bestrafen.
So ist es. Und so tun sie es eben auch mit den Leipzigern. Es ist Logic mit dem 1-0 nach schöner Hereingabe von Diaby und auch guter Abnahme von Adam Logic, muss man dazu sagen.
Und ganz, ganz schlechten Verteidigen von Josko Guardiol.
Oh, genau. Er steht da so... Er möchte einfach nicht, genau. Er steht
in Niemandsland und also Guardiols Leistungskurve in der Saison 22, 23 auf jeden Fall auch Richtung unten sich anbewegen. Und ich finde, der Aktienkurs von ihm ist in diesem Sommer nicht ganz so hoch, wie er in der Vorsaison gewesen ist.
Ja, ist aber auch einer von den Spielern, glaube ich, wo der Aktienkurs fast nicht mehr so wichtig ist, weißt du? Es einfach das Interesse ist da.
Er wird trotzdem teuer
und
bezahlt,
er wird teuer sein.
Zu Recht, aber ich finde auf jeden Fall, dass er einer der Spieler ist, die jetzt auch im Nachgang zur Weltmeisterschaft formtechnisch leicht abgebaut haben.
Ja, das auf jeden Fall. Und das macht sich ja immer mehr bemerkbar. Also da gab es durchaus 1-2 Spieler, denen das so gegangen ist. Leipzig, ja, muss man auch sagen, könnte am Ende eine der schlechtesten Bundesliga-Saisons für RB werden.
Was war denn bisher ihr schlechtestes Finish of all time?
Wir gucken mal.
Schau du mal nach. Ich hätte jetzt keine Idee davon. Haben sie schon mal Champions League verpasst? Ja, oder?
Champions League haben sie einmal verpasst, meine ich. Ich gucke gerade mal, RB Leipzig Tabellenplatzentwicklung ist es doch. Warte mal.
Ja, wer bei Leverkusen mir auch positiv aufgefallen ist, wer schon in der Europa League stark gewesen ist, eigentlich in der gesamten Europa League, ist Jonathan Tah. Ein Spieler, der auch gerne mal hier schon an der Autostelle viel Kritik einkassiert hat, aber der definitiv auch Teil des Formaufschwungs ist und noch hier ganz, ganz wichtig war, ich glaube einmal auch ganz entscheidend, noch auf der Linie klärt, wo es wirklich eine absurde Szene ist, wo man eigentlich sagt, da muss Leipzig ein Tor draus machen. Der Ball liegt da gefühlt frei zum Einschießen und dann ist, glaube ich, Tah, der ihn letztendlich dann beseitigen kann. Und auch er macht das sehr, sehr gut.
Mir wurde gestern irgendwo eine Werbung angezeigt für so ein Online-Fußballmanager-Spiel und da war, warum auch immer, war der Transfer, der so quasi gezeigt worden ist, war Jonathan Tah zum FC Bayern München. Und mein erster Reflex war, so ein Quatsch, Jonathan Tah ist überhaupt nicht gut genug. Und dann habe ich gestern die Vorbereitung gemacht und habe gesagt, Tah war jetzt ja wiederholt, wirklich ganz ordentlich.
Ja.
Also da kommt nochmal eine spätere Redemption. So, Bundesliga-Platzierung von RB Leipzig, abgelaufen Saison. 4., davor 2., 3., 3. und 6. und in der ersten Saison 2. Sprich, das 2. Bundesliga-Saison mit Platz 6 war das schlechteste.
Und die ist ja, also Platz 6 ist ja durchaus noch drin.
Ist drin für RB.
Dass Leverkusen nur 4 Punkte dahinter ist. Da auch noch selber so ein bisschen drauf schielen kann, durchaus denkbar, dass es noch passieren könnte. Man muss fairerweise sagen.
Fingers crossed, Leipziger, ihr schafft es.
Ja, fingers crossed, ihr schafft das. Man muss fairerweise sagen, um dieses Spiel ja auch richtig abzubilden, dass es ein schmeichelhafter Sieg ist für Leverkusen. Marco Rose hat ja so ein bisschen mit den Außenverteidigern experimentiert, hat die quasi beide auf der spiegelverkehrten Seite spielen lassen. Ich glaube, Halstenberg als Linksfuß auf der rechten Seite, Benjamin Henrichs auf der linken Seite und hat die dann auch eben invers benutzt, um dafür Breite zu geben über Außenspieler. Und das hat auch für Leverkusen immer wieder so Zuordnungsprobleme geschaffen, die sie nicht ganz so gut lösen konnten. Also in Summe ist es schon so, dass es aus Leipziger Sicht ist es eigentlich eine unglückliche Niederlage.
Definitiv, sie machen da über die allerlängste Zeit machen sie das Spiel und haben phasenweise ja auch wirklich Ballbesitzphasen, wo Leverkusen nichts mit zu tun hat. Aber sie verlieren es und das freut uns.
Ja. Und wir wandern, glaube ich, zum letzten Spiel dieses Spieltags. Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin. Das endet mit einem 0:1. Gladbach verliert zu Hause. Für sie ist es zumindest tabellarisch unbedeutend. Für Union ist es ganz, ganz wichtig, weil es eben bedeutet, dass man auf Platz 3 bleibt nach 29 Spieltagen.
Das wievielte Mal spielen die an genau diesem Slot gegeneinander in dieser Saison?
Häufiger, ne?
Gefühlt also wirklich.
Gladbach Union Sonntagabend 19:30, das kam schon mal ein paar Mal vor.
Muss. Also, weil wirklich beide Mannschaften haben das definitiv schon diesen Termin gehabt. Natürlich haben sie noch nicht gegeneinander da gespielt, das haben wir schon verstanden, aber es fühlt sich so an, als würde es sehr, sehr regelmäßig passieren. Ja, es ist schon ziemlich genau das Spiel, was man erwarten konnte, oder?
Ja, es ist ein Spiel, in dem Borussia Mönchengladbach über weite Strecken dieses Spiels mehr vom Ball hat, 100%, aber daraus sehr, sehr wenig machen kann, weil erstens Union Berlin gegen den Ball fantastisch spielt, man muss es auch mal wirklich klar herausstellen, die Abstände zwischen den Ketten, sowohl also den einzelnen Ketten teilen, als auch Abwehrkette und Mittelfeldreihe zum Beispiel. Die Art und Weise, wie sie rausschieben, wie die Zuordnung immer wieder passt, auch bei Flanken in den Strafraum, wenn man sich dann die Ludoki anschaut. Wie gesagt, die einzigen Gladbacher Abschlüsse im Strafraum in diesem Spiel waren 4 Kopfbälle von Markus Thuram. Und bei all diesen 4 Kopfbällen hat er einen Gegenspieler, hat der Gegner Druck, kommt nicht klar zum Ball. Also Union hat immer jemanden, der da ist. Das sind die Sachen, wo wir über Hertha BSC gesprochen haben. Wo turnt Platten hat rum? Wer kümmert sich um Duxch? Zuteilung im Zentrum, Außenverteidiger beim Stürmer plötzlich. Das sind so Sachen, die machen andere Mannschaften falsch. Und die macht Union in den meisten Fällen halt immer richtig. Also die geringe Anzahl an Fehlern, die Union über so ein Spiel gesehen macht, die an sich oder in sich ist halt einfach auch schon eine Qualität.
Ein unglaubliches Verantwortungsbewusstsein haben die Union-Spieler. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, oder ein Pflichtbewusstsein.
Ja, das trifft ziemlich gut.
Die so dermaßen eng an der taktischen Maßgabe versuchen, sich abzuarbeiten und keinen Ball verloren geben und jeden Zweikampf annehmen und füreinander laufen. Und ja, natürlich ist das dann, das sind einfach ganz klar die Unioner Kernkompetenzen. Und auch, dass sie dieses Spiel dann gewinnen. Mit dieser Hereingabe auf Geraldo Becker, tolle Flanke von Roussillon.
Ja.
Roussillon. Und tolle Abnahme von Geraldo Becker. Aber auch da die Art und Weise, es geht halt, du passt eine halbe Sekunde nicht auf und dann geht's batsch, batsch, 2 Kontakte und der Ball liegt bei dir im Tor. Und das schafft Union, über eine Saison aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, dann einfach Qualität irgendwann.
Die Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff ist die entscheidende in diesem Spiel. Und das eine, in der Union Gladbach so ein bisschen gezeigt hat, dass ihr den Ball so viel habt. Den habt ihr, weil wir wollen, dass ihr den habt.
Genau, ihr sollt das so machen.
Weil wir können auch
anders. Das passiert, wenn wir Gas geben.
Genau, weil die Zahlen dieser Viertelstunde nach Wiederanpfiff, 72,6% Ballbesitz Union Berlin, 90% Passquote, 6:0 Abschlüsse, inklusive des 1:0 durch Becker, die haben in dieser Viertelstunde Gladbach hergespielt.
Ja, der Live-Kommentar war ja auch, sie betteln hier ums Gegentor und jetzt bekommen sie es. Also aus Gladbach-Sicht. Denn ja, und das auch, ne, dass Union das so macht, dass die sagen, okay, nach der Halbzeit drehen wir einmal richtig auf und 15 Minuten später legt der Ball halt im Tor. Auch das, es ist halt Qualität und dann das gewachsene Selbstvertrauen auch über so eine Saison.
Ja, und die Flanke ist fantastisch. Das Finish von Geraldo Becker ist auch sehr, sehr gut. Den so direkt zu nehmen, ist wirklich, das ist super, super schwierig. Bei Gladbach muss man halt sagen, sie haben eigentlich eine ganz brauchbare Ordnung gegen den Ball. Ich glaube, Hofmann ist so ein bisschen rausgezogen, weil er versucht hat, vor dem Tor den Torwart anzulaufen. Aber da muss eben, also ich glaube, Neuhaus ist noch da. Also irgendeiner muss auf Roussillon aggressiv rausschieben. Also einer muss den Flankengeber unter Druck setzen und niemand macht es. Sie bleiben bis zuletzt passiv. Und dann bringt dir auch die beste Ordnung ist, dann bringt dir das nicht, ob du in einer guten Struktur stehst oder nicht. Wenn keiner sich verpflichtet fühlt, die Drecksarbeit zu machen, und die Drecksarbeit ist in dem Fall einfach einen Zweikampf zu suchen und auch zu führen, dann passieren eben solche Dinge. Und dasselbe gilt für Borussia Mönchengladbach mit Ball. Sie haben viel vom Ball, sie spielen viele Pässe, sie haben eine tolle Passquote, aber alles in einer Geschwindigkeit, die für Union super leicht zu verteidigen ist. In den Interviews nach dem Spiel haben sowohl Julian Weigel als auch Daniel Farke angesprochen. Du musst gegen Union Berlin schneller verlagern. Du musst schneller von der einen Seite auf die andere kommen, vielleicht auch zweimal, dreimal hintereinander, damit diese Ketten in Bewegung kommen, damit irgendwas aufgeht. Aber Gladbach hat da mit einer fehlenden Passschärfe gespielt, mit einer fehlenden Geschwindigkeit, die für Union Berlin einfach nur bedeutet, ach, ihr verlagert jetzt darüber, dann schieben wir dahin. Schieben einen raus, ihr müsst wieder zurück, hintenrum aufbauen, andere Seite, wir schieben wieder rüber. Gladbach hat das ganz, ganz selten geschafft, mit einem Tempo die Seiten zu verlagern, dass Union wirklich ins Schwimmen oder in die Bewegung gekommen ist.
Ich weiß, dass es eine unpopuläre Meinung ist, aber wenn ich Gladbach bin, überlege ich im Sommer ganz genau, ob ich mit Daniel Farke weitermachen will. Aus dem ganz einfachen Grund, nicht, dass sie irgendwas gezeigt hätten, was eine Entlassung von Farke in irgendeiner Form erzwingen würde. Gar kein bisschen. Sie haben aber auch relativ wenig gezeigt, was dagegen spricht. Und ganz im Gegenteil, sie spielen die durchschnittlichste Saison, die man sich nur vorstellen kann. In allen Statistiken ist Gladbach komplett absolut average. Und das ist der Kader eben nicht. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob das zukunftsträchtig ist.
Für mich ist das, also was mich aufregen würde und was ich so schlimm finde, ist die Blutleere in ihren Auftritten. Dass immer wieder so alle 2 bis 3 Wochen ein Spiel dabei ist.
Es ist die grauste Maus. Sie sind so grau, wie die Hertha früher war.
Also das sind einfach Spiele ohne Energie, da ist nichts drin. Da ist kein Aufbäumen zu sehen, das fühlt sich einfach an, als ob es dahin plätschert. Man lässt es so ein bisschen über sich ergehen. 1-0 ist dann auch kein grauenhaftes Ergebnis, aber es ist eben trotzdem in der Art und Weise, wie man es runtergespielt hat, einfach blass und auch energielos. Ich möchte trotzdem, also ich bleibe dabei, für mich ist diese Saison eine von den Begleitumständen, von den Spielern, von denen man weiß, dass sie gehen werden, eine dermaßen beschissene für Borussia Mönchengladbach. Die 9er-Position ist unterbesetzt. Wenn Markus Thuram nicht kann oder nicht abruft, ist da überhaupt nichts zu machen. Man kann Farke viele Vorwürfe machen. Einer zum Beispiel in meinen Augen ist, dass er für mich, für meinen Geschmack oft deutlich zu spät wechselt. Ja, dass der Spieler einfach auf dem Platz lässt, die jetzt 60, 70 Minuten lang nichts abgerufen haben.
Was war dieses Spiel, 69. Minute, erster Wechsel?
Ich schau mal kurz nach. Ja,
ich hab's gerade offen jetzt. Ich hab's gerade offen. 69. Minute. Dann natürlich direkt ein Vierfachwechsel. Weil's, wenn schon.
Aber da muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, man braucht in dem Spiel keine 70 Minuten, um einzusehen, dass gewisse Spieler nicht funktionieren. Und
vor allem nicht, wenn du, wie du gerade schon gesagt hast, 15 Minuten nach der Halbzeit komplett blank gezogen bist.
Ja, eigentlich musst du da mit dem 1-0 sagen, ganz ehrlich, jetzt hab ich hab genug gesehen und einmal bitte raus wieder und gerne dann auch die 4 Leute rein. Aber ich bleib dabei, alleine einfach, weil ich es nicht gut fände, wenn man jetzt den nächsten neuen Trainer holt, eine neue Idee. Ich würde sagen, gib Daniel Farke den Sommer, macht ihm den bestmöglichen Kader nach seinen Umständen und dann kann man ihn im Laufe der nächsten Saison vielleicht bis zum Winter eben bewerten.
Achso, okay, ja. Ich dachte, Feuerherrn, weißt du, dann kannst du immer noch loswerden. Aber ja, so, aber auch das wäre ja richtig.
Feuerherrn
kannst
du sowieso immer noch, ja.
Ja. Das ist ja auch, also, nur weil ich das gerade gesagt habe, das, was du jetzt gerade quasi beschrieben hast, ist das, was ich für am allerwahrscheinlichsten halte. Ich gehe davon aus, dass Daniel Farke über den Sommer bleibt, einen Kader bekommt, der für ihn gebaut wird, umgebaut wird und dann eben in der neuen Saison die Chance hat. Mein Bauchgefühl ist allerdings, ich glaube, das ist nichts, was zukunftsträchtig ist und was mir eben die Sorgen machen würde. Hast du gerade eben beschrieben, diese blutleeren Auftritte, die immer wieder auftauchen. Und wenn die unter einem Trainer gehäuft und mehrfach auftauchen, ist das für mich, Privatperson Nico Heimer, eine Red Flag.
Verstehe ich. Und was auch nicht sein darf, das ist bei Gladbach so ein bisschen die Tendenz, sowohl von, finde ich, von Vereinsführungsseite als auch teilweise von Fans, so zu tun, als ob guten Fußball spielen und sich einen Arsch aufreißen, als ob das irgendwie 2 Dinge wären, die sich gegenseitig ausschließen würden.
Nee, das ist natürlich Quatsch.
Und ich finde, das ist auch eine Sache, die Farke definitiv in diese Mannschaft reinkriegen muss. Einen Geist und eine Ekligkeit und eine Bereitschaft, auch mal Dreck fressen zu müssen, wenn es fußballerisch nicht so gut läuft.
Ja, aber das Seltsame ist ja, dass er Spieler, die so ein bisschen charakterlich dafür spielen, und Marvin Friedrich ist halt einer, der so ein bisschen da auch einfällt.
Stefan Leiner.
Sind komplett außen vor, weißt du? Das sind halt die Jungs, die keinerlei Minuten gesehen aktuell. Also, oder beide jetzt eingewechselt worden, aber beide, nachdem sie eben auch öffentlich ihre Unmut kundgetan haben.
So, wir gehen zum letzten Teil dieser Folge über. So. Wir gehen rüber zur 11 des Spieltags. Und die sieht folgendermaßen aus. Ganz vorweg, wir mussten irgendwen snappen, weil es einfach ein Überangebot gab, vor allem im Mittelfeld an Leuten, die es potenziell verdient gehabt hätten. Wir starten im Tor mit Kunkas Stils. Wir haben eine Innenverteidigung bestehend aus besagtem Jonathan Tah und Matthias Ginter, der eben auch getroffen hat beim 4-0 der Freiburger gegen Schalke. Über die rechte Seite in dem Fall Roussillon, der das für Wolfsburg ganze 3-mal gespielt hat. Das muss reichen, um sich dafür zu qualifizieren. Denn auf der linken Seite spielt der Mainzer 3-1-Torschütze Aaron Martin, der in der zweiten Halbzeit maßgeblich Einfluss darauf hatte, dass das Spiel so gelaufen ist. Doppel-6 bestehend aus Swanberg und Barrero. 3 davor, links Adeyemi, in der Mitte Marvin Ducksch und auf rechts Daniel Mahlen, also Dortmunder Flügelachse. Und vorne im Sturmzentrum Michael Gregoritsch.
Das war's von uns für heute. Wir sehen uns spätestens auf Tour, aber sonst auch auf dem Calcio Berlin YouTube-Channel oder hier wieder am Donnerstag zur neuen Folge 50 plus 2. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.